Hallo,
wir
sind
Scharping,
die
gerade
immer
nur
Podcasts
einsprechen
müssen.
Aber
wir
werden
demnächst
eine
phänomenale
Langspielplatte
rausschmeißen.
Deshalb
aufgepasst.
Ihr
seid
alle
heute zu Gast beim Kraftfink.de Podcast ist die grandiose Band Scharping, die am 1.4. über Glitterhouse Records das erste Album namens Unser Scharping veröffentlichen wird. Wie soll man das Album beschreiben? Ein sehr vielfältiges Album mit Glamrock, Funk, Indie, Metal, Stage-Dive-Krachern wie Selig, sehr viel tanzbaren Momenten und Texten, die auf den ersten Blick immer quatschig erscheinen, aber dann doch eine ernsthafte Botschaft haben. Was vielleicht daran liegt, dass jetzt der Christian mit dabei ist, der jetzt Bass spielt, was vorher der Kevin gemacht hat, der jetzt Schlagzeug spielt.
Genau.
Alles ein bisschen kompliziert. Vielleicht sagt ihr kurz mal alle hintereinander Hallo und wer ihr seid, damit man eure Stimmen auseinanderhalten kann.
Ich fange an. Hallo, Christian, hallo.
Ich bin Kevin.
Und hier spricht Angelo, hallo.
Normalerweise geht es hier im Krachfink.de Podcast immer sehr, sehr ausführlich über die Alben, die veröffentlicht werden. Ich stelle immer Fragen dazu, wie die Band sich kennengelernt hat. Das habe ich jetzt bei euch alles schon gemacht im Rahmen für ein ganz anderes Interview. Deshalb gibt es heute eine Folge Gemischte Tüte. Gemischte Tüte heißt, ich stelle euch Fragen unterschiedlicher Art, unterschiedliche Ausprägung, mal ernst, mal philosophisch, mal lustig. Und ich habe jetzt geguckt, dass es auch ein bisschen zu eurem Album passt, beziehungsweise zu dem, was man bis jetzt von eurem Album weiß.
Geil.
Mittlerweile 2 Videos veröffentlicht.
Ja.
Das erste Video heißt Alternative zur Umwelt. Und da erfährt man, dass Kevin den Kampfnamen Kevin the Killer Kuhn hat. Das heißt, meine erste Idee wäre mal, dass jeder von euch sich mal einen Kampfnamen gibt.
Ich bin der Börek.
Angelo Börek?
Ich bin auf jeden Fall die lebende Brotzeit.
Nee, ich muss mir auch was überlegen, aber weiß ich nicht. Irgend so was Komisches. Ich überlege gerade irgendwas, was ein bisschen so Edgar Wallace-mäßig klingt. Sowas wie...
Wie der Zinker, meinst du?
Ja, so genau. Der Zinker von Nottingham. Oder sowas. Der Klempner von Notre Dame. Ich bin flexibel, was meine Kampfnamen heute angeht.
Okay.
Wie hieß Dolph Lundgren in dem einen Rocky-Film?
Nein. Ach, keine Ahnung. Das müsste ich jetzt nachschauen.
Nee, keine Ahnung. Irgendwie so ein Namen. Nee, egal.
Angelo, die erste Frage geht an dich. Was ist dein geheimes Talent? Jetzt habe ich dich falsch angesprochen. Börek, die erste Frage geht an dich. Was ist dein geheimes Talent?
Ich bin relativ gut darin, bei diesen Sprudelmaschinen, die sprudeliges Wasser machen, genau im richtigen Moment die Taste loszulassen, dass der Sprudel nicht zu sprudelig wird und auch nicht zu sanft ist.
Das glaubt dir jetzt kein Mensch der Welt, dass das eine spontane Antwort war, aber sehr gut, interessant. Kann man gut gebrauchen im Leben. Wie sieht's mit den anderen aus?
Ich kann sehr gut Silben zählen. Das mache ich sehr, sehr oft, sehr, sehr häufig, immer mit.
Wie viele waren das?
Aber ich mache das, ist eher so eine Art, wie heißt das, Obsessive Compulsive irgendwas. Ich zähle Silben mit den 3 mittleren Fingern, Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger.
Okay, so Eskapismus-mäßig, das heißt, jemand steht dir gegenüber und erzählt dir irgendeinen Scheiß und du so im Kopf 5, 18, 29.
Ja. Echt? Ja, und es ist die perfekte Anzahl von Silben sind immer 7.
Und dann drehst du dich.
Weil das ist einmal hin, wieder zurück und wieder hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja.
Ich glaube nicht, dass du das kannst. Hast du gezählt?
Ich glaube nicht, dass du das kannst. Ja, sind 8.
Also was ist? Oh, scheiße. Ich glaube nicht.
Ja, ich glaube nicht, dass du das kannst. Ja, 7.
Ach so, du klopfst dann so irgendwie an deinen Körper dran, so mit deinen drei mittleren Fingern.
Ja, oder in die Luft.
Ah ja, interessant. Kevin, wie sieht's mit dir aus? Kannst du das toppen? Was ist dein geheimes Talent?
Ich weiß gar nicht, ob ich so irgend so ein wirklich so ein außergewöhnliches Talent habe wie die anderen beiden. Ich habe auch so ein ähnliches, so ein Fable für, dass ich immer von Nummernschildern die Prüfzahlen quasi ermitteln. Oder da bin ich ziemlich schnell, aber das ist jetzt auch nicht so krasses Talent.
Die Prüfzahl, was ist die Prüfzahl eines Nummernschilds?
Das ist doch, wenn du jetzt zum Beispiel die Ziffern hast, 963, dann nimmst du, musst du das halt auf eine runterrechnen, dass es wieder auf eine Ziffer kommt.
Also ach, die 963 Quersumme.
Die Quersumme, Entschuldigung, nicht die Prüfzahl, die Quersumme. Kann man auch rausschneiden. Ich würde sagen, mein außergewöhnliches Talent, worin ich wirklich sehr gut bin, ist bei so Bands und Popstars, die mir am Herzen liegen, bin ich sehr, sehr gut, Fotos von denen zu datieren. Also bei alten Beatles-Fotos, Kiss-Fotos und Queen-Fotos kann ich immer anhand der Klamotten und Frisuren immer sehr gut und das ungefähre Datum schätzen. Ich lieg fast immer richtig. Ja.
Interessant, aber du kannst es so, du weißt sowieso ziemlich viel über Musik.
Ja, das fällt irgendwie da drunter, aber das ist irgendwie so ein Spleen von mir.
Christian, wenn du etwas Verbotenes tun könntest, ohne Konsequenzen dafür zu erfahren, was würdest du tun?
Boah. Oh, das klingt jetzt total schlimm. Das kann ich nicht sagen. Nee, also das, was ich jetzt gerade denke, kann ich wirklich nicht sagen. Aber ich würde das wahrscheinlich so machen. Es gab mal einen Typen, der hat sich in einen Bankserver eingehackt, sich ganz viel Geld überwiesen, damit an der Börse spekuliert, hat einen Riesengewinn gemacht und hat das Geld, was er sich geklaut hat, wieder zurücküberwiesen. Ist leider aufgeflogen. Würde ich aber gerne machen können. Dazu müsste ich aber auch die technischen Fähigkeiten des Hackens und der Börsenspekulation beherrschen.
Das heißt, er hat es zurücküberwiesen, einfach um nur zu sagen, hier, ich hab's geknackt.
Ich hab's nur geliehen, ja.
Ah, okay. Das ist ein so richtig dummer Robin Hood-Move irgendwie, oder?
Ja, aber ich find's eigentlich ganz cool und ganz ehrlich. Entlarvt so ziemlich das kapitalistische Prinzip des Zinses und der Zinsen und Dividenden.
Stimmt. Angelo, wie sieht's bei dir aus? Was würdest du tun, wenn du wüsstest, keine Konsequenzen?
Schwierige Frage. Ich könnte mir unter Umständen vorstellen, wobei das wahrscheinlich bald auch nicht mehr aktuell wäre, wirklich unter Umständen, ich würde keine Drogen zu mir nehmen, aber ich könnte mir vorstellen, Drogenbesitz ist ja auch strafbar, vielleicht einfach für den Kick mal so ein halbes Gramm Gras im Schrank zu besitzen.
Ist das jetzt dein Ernst? Da hätte ich aber von jemand, der sich Börek nennt, hätte ich jetzt irgendwie mehr erwartet.
Ja, tut mir leid, da muss ich passen. Nee, ich.
Aber ich glaube, ich würde auch so wie der Christian irgendwas mit Geld machen.
Naja, ist immer schwierig. Sobald du dann irgendwie Leuten damit schadest, ist es dann irgendwie auch unangenehm. Aber ja gut, wenn man so einen großen Konzern oder eine Bank, ja, ist wahrscheinlich.
Ich würde es ja wieder zurückgeben.
Ja, zurückgehen, das ist langweilig.
Kevin, was willst du machen?
Ich habe auch das gleiche Ding mit dem, dass man halt was Verbotenes machen will, aber ohne jemandem schaden zu wollen. Ich glaube, ich würde ganz schnöde einfach sagen, ein ganzes Leben lang schwarz fahren. Das wäre schon eigentlich ganz okay.
Oder möchte ich mich anschließen, auf jeden Fall.
Oder es gibt ja so diesen ich glaube, von Fettes Brot ist es, dass man einfach in eine Bildzeitung scheißt, die jemand vor die Tür legt und anzündet. Sowas ist ja auch jetzt nicht gerade erlaubt, ne? An sowas habe ich jetzt gedacht.
Das ist nicht erlaubt?
Nee, oder? Irgendwie sind wir langweilig, also, dass uns da drauf nichts einfällt. Müssen wir vielleicht nochmal drüber nachdenken, ob es nicht eine coolere Antwort gibt, weil das würde ja bedeuten, dass wir alle eigentlich mit den Regeln ziemlich cool sind, so, ne?
Boah, ich wüsste was. Ich hätte tatsächlich schon absolut Bock. Also wenn man da so keine rechtlichen Konsequenzen trägt, ich hätte voll Bock, ein eigenes Bootleg-Label zu führen irgendwie, weil damit kann man schon auch ganz okay Geld verdienen. Ich glaube, ich würde mich auch richtig reinknien, coole Releases zu machen, halt von irgendwelchen Live-Shows, die es halt
Ah, du willst dann mit dem Aufnahmegerät so nebendran stehen und das mitschneiden, meinst du so?
Vielleicht auch sogar, ja. Aber vielleicht auch Sachen, die es schon so gibt. Weil das machen ja auch Leute.
Machen auf jeden Fall Leute. Da hatte ich es gerade auch in der letzten Podcast-Folge davon. Ich war nämlich bin immer noch, den gibt's aber eigentlich nicht mehr, im Helge Schneider Fanclub. Und der Leiter vom Helge Schneider Fanclub, der hatte lauter Bootlegs von Depeche Mode. Und die klangen halt super scheiße. Es ging halt einfach nur darum, das zu haben.
Ja.
Und dann hast du da so eine Liste gekriegt, so eine scheiß Excel-Tabelle, wo wirklich so dran einfach nur stand, was weiß ich, 3.11.1997 Paris, 25.12. da und da. Und du wolltest es dann einfach besitzen. Von daher könnte ich mir sogar vorstellen, dass du mit so einem Bootleg-Label echt Kohle machen könntest.
Mhm. Kommt drauf an. Ich glaube aber, der Hörerkreis ist von solchen Bootlegs ist jetzt nicht allzu groß, oder? Also ich kenne vereinzelt wirklich Leute, die sagen, also so, ich kenne jemanden, der Pearl Jam Bootlegs sammelt, der erzählt dann auch wirklich so, ah ja, und dann haben sie auf dem dritten Konzert der 1994er Tour, aber bei Lied 2 haben sie zwei Akkorde anders gespielt und so ein Kram dann, aber ich glaube, da bist du relativ alleine.
Pearl Jam ist aber eine Band, wo man sagen muss, die haben, glaube ich, diese Bootleg-Problematik umgangen. Von Pearl Jam gibt's ja auch so eine Reihe von so 40, 50 official Bootleg offiziell releaseden Live-Konzerten. Also ich glaube, da gibt's auf jeden Fall einen kleinen begrenzten Hörerkreis. Mir fällt immer nur so auf, wenn irgendein Live-Konzert, also von irgendeiner klassischen Band, das ist ich, Husker Du, da jemand seine selbst aufgenommene Kassette auf YouTube stellt, dauert's nur so 3-4 Monate, bis auf Discogs dann halt genau das gleiche Konzert, wahrscheinlich aus der gleichen Quelle, dann auf blauem Vinyl limitiert auf 300 Stück irgendwo auftaucht. Also egal welche Show, wo man weiß, man findet da ein paar hundert Abnehmende, dann also wird halt in irgendeiner Form freigesetzt, halt mit dem ganzen Vinylboom und allem. Also egal was.
Also gerade bei Pearl Jam, ohne jetzt, also ich bin Riesenfan von Eddie Vedder, von seiner Stimme, aber gar nicht mal so von Pearl Jam, was sich in sich eigentlich widerspricht. Ich würde sagen, der hat eine der besten Rockstimmen, aber voll vieles von Pearl Jam finde ich eigentlich scheiße. Aber gerade da kann ich es total nachvollziehen, wenn ich jetzt an so Songs denke wie Porch oder State of Love and Trust, wo die halt wirklich mit der Gitarre so richtig geile Soli spielen. Da finde ich, also da höre ich auch Unterschiede, dass ich dann sage, nee, die Live-Version mag ich jetzt nicht. Das finde ich schon. Und was du gerade gesagt hast, Kevin, von wegen Bootlegs und so große Bands, Metallica machen das ja immer, dass man immer, ich glaube, ein oder zwei Tage nach dem Konzert kann man sich das auf Kill 'Em All, kann man sich die runterladen. Und ich mache das ehrlich gesagt immer einfach aus Prinzip.
Die Ärzte machen das, glaube ich, so, dass man das direkt nach dem Konzert, ich weiß nicht, ob das immer noch geht, auf einem USB-Stick besorgen kann.
Stimmt.
Eigentlich ziemlich stark. Ziemlich stark.
Irgendwie ist das doch cool. Weil gerade jetzt, nur mal so, ich habe jetzt vor ein paar Tagen meine kompletten Videos von YouTube runtergenommen und es waren mindestens 400 Live-Videos, weil die irgendwie angefangen haben von wegen so, die haben dafür keine Rechte, bla bla. Und es fing sogar an mit Die Ärzte, mit Hurra von Die Ärzte und dann dachte ich, ja mein Gott, auf dieses eine Video kann ich jetzt verzichten. Und auf einmal kamen dann auch so kleine Sachen, die mir dann wirklich also was ausgemacht haben, weil so ein Auftritt von Agent Fresco oder sowas, die siehst du wahrscheinlich nicht so oft, auf dem man selbst dabei war. Und dann habe ich alles auf privat gestellt und alles runtergenommen. Also von daher, ich würde das, hätte sehr gerne eigentlich von jedem Konzert, auf dem ich über einen Mitschnitt, warum nicht, ist doch cool.
Ja, das stimmt wohl.
Also Kevin, ich bin dabei.
Aber auch irgendwie so alte, also noch so wirklich so eine Kameraeinstellung oder zwei oder drei. Was ich überhaupt nicht mag, sind diese modernen Mitschnitte, wo dann irgendwie so, keine Ahnung, mit 3D und vier Kameras um eine Person und irgendwie Shot gegen Shot und so ein Kram. Finde ich ehrlich gesagt ziemlich langweilig.
Ja, und dann meistens bei Metal, ne?
Ja, ich will nicht, dass es aussieht irgendwie wie im IMAX.
Angelo?
Ja.
Du wolltest was sagen eben, oder?
Möglicherweise habe ich einfach nur zu laut geschluckt. eigentlich nicht, nee. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, für die meisten Konzerte, die ich so nett in Erinnerung habe, die schon sehr lange her sind, denke ich mir, vielleicht ist auch ganz schön, dass man da kein Video von hat, sonst würde das die ganze Erinnerung so ein bisschen zerstören. Also gerade bei so Sachen, die man so mit 15, 16, 17 gesehen hat, als man sich dachte, wow, jetzt habe ich alles gesehen und wenn man sich das heute reinziehen würde, dann
Aber auch mit Konzerten, die man vielleicht selber gespielt hat und gut in Erinnerung hat. Ich weiß noch, ich habe mit einer Jugendband, damals haben wir mal so ein Akustikkonzert gespielt, haben uns ewig drauf vorbereitet. Und eigentlich wurde jede Band, die da gespielt hat, bei diesem Festival dann gefilmt. Und unsere Filmaufnahme ist aber verschwunden. Und wir waren da ewig hinterher und haben die ganze Zeit, oh Mann, wo ist die denn, wer kann das haben und so. Und im Endeffekt waren wir aber froh, dass wir es nicht, dass es nicht wieder aufgetaucht ist, weil wir gedacht haben, okay, vielleicht war es auch, wenn man es sich anschaut, gar nicht so gut, wie wir es in Erinnerung haben.
Ja, aber kann sein, dass du es in 20 Jahren oder so vielleicht gerne wieder sehen würdest.
Das, ja, das stimmt auch.
Wie ist so euer Verhältnis, wenn ihr Videos von euch seht, die jetzt wirklich schon 20 Jahre und länger zurück sind?
Das kommt drauf an, ne? Also es gibt Sachen aus meiner Jugend, da gibt's durchaus wirklich sehr, sehr lange Filme. Da sage ich, nee, das kann ich mir keine Minute anschauen.
Mhm. Geht mir nämlich auch so.
Nee, so die meisten Live-Auftritte kann ich eigentlich immer mitleben, weil ich denke irgendwie, wenn man solche Sachen vor so und so vielen Leuten live aufgeführt hat, ist auch nicht, keine Ahnung, wie schlimm kann es dann sein, wenn, keine Ahnung, von mir sind ja richtig schlimme Sachen zum Teil online. Irgendwie kann ich damit leben.
Aber du spielst doch jetzt auf die Holland-Sache an, oder? Hast du jetzt das gemeint?
Ach so, ja, nicht nur die, aber so Sachen, ja, aber weiß, ist halt so.
Ist halt so, dass der Drummer einfach mal die Hose runtergezogen hat und nackig vorm Publikum stand, mein Gott, ja.
Ich weiß nicht, mich fasziniert ja bei Bands, die ich gut finde oder Leuten, die ich interessant finde, sowas ja auch, so diese, sagen wir mal, Ausfälle und sowas, also.
Ja, eben. Deswegen total.
Also man schaut doch dann halt dann hin irgendwie.
Deswegen, ich finde es voll die Frechheit von YouTube. Man hat die gefüttert mit diesen Momenten und das waren jetzt wirklich so 10 Jahre. Und dann kommen die Fucker und sagen, ja, nee, verstehe ich auch nicht. Hat eine Band denn wirklich davon einen großen Nachteil, wenn da irgendwie Live-Videos kursieren? Das war eigentlich kein Problem.
Also ich kenne dieses Phänomen, dass Bands wirklich aktiv halt ihre Videos aus YouTube rauslassen, auch nur halt von. Aber kann ich auch nur sagen, weil ich da in dem Film so ein bisschen drin bin, halt bei so Classic-Rock-Sachen oder halt älteren Bands, die halt, wenn man jetzt mal nett ist, auch einfach nicht mehr so gut live sind. Mhm. Und dann ist es halt, die spielen dann halt das erste Konzert von der Tour und dann ist das Video online, dann spricht sich sofort rum, oh Gott, die sind ja schrecklich, da gucke ich mir das aber nicht an. und viele wollen einfach quasi so diesen Schein wahren. Oder oft ist es halt auch irgendwie der Sänger oder die Sängerin, dass die halt dann, weil die ein bisschen älter sind, dann halt irgendwie nicht mehr die Töne treffen und dann sagen alle, oh, ja. Das ist eine undankbare Mentalität, glaube ich, für eine Band, dass wenn man mal so ein schlechter Auftritt so oder Worst Show Ever Clip dann kursiert und so. Ich glaube, es ist schwierig, sich davon zu erholen als Band. Ich kann das schon verstehen, dass da manche echt draufschauen, um halt ihr Profil zu wahren.
Das führt mich zur nächsten Frage. Die geht eigentlich an den Christian. In der ursprünglichen Sortierung, als Jermaine noch dabei gewesen wäre. Die passt aber ganz gut dazu. Christian, welchen Gegenstand aus deiner Jugend hast du weggeworfen, hättest ihn aber jetzt gerne wieder?
Ich kann direkt was einwerfen, meine Alf-Kassetten.
Ja, das geht mir auch so.
Ich hatte als Kind und bis in meine frühe Jugend irgendwie fast alle Alf-Hörspiele, auch welche, die jetzt schon für 100 Euro gehandelt werden.
Oh, fuck. Ja, bei mir sind es echt so Magazine.
Playboy und so.
Ja. Nee. So Bravo und so ein Kram.
Praline.
Ich habe da neulich mit Kevin schon, das ist auch wieder so ein seltsamer Nerd-Talk. Ich habe damals so Bravos weggeschmissen und so, da ich echt sehr, sehr viel in den Mitte der 90er ganz großer Rammstein-Fan war und habe echt da wirklich sehr, sehr viele Sachen so zusammengesammelt, auch mit so weirden Informationen, die entweder erfunden sind oder die halt kein Mensch mehr rekonstruieren kann. So Rammstein beim Spazierengehen an der Alster gesehen oder also wirklich solche Sachen mit Fotos und sowas. Und sowas habe ich alles weggeworfen, weil ich irgendwann dann angefangen habe, andere Sachen zu hören und gedacht habe, so, das ist voll uncool und so. Und wo ich mittlerweile aber denke, so, fuck, das hätte ich voll gerne wieder.
Sag mal und, spontan der beste Rammstein-Song.
Spontan der beste Rammstein-Song. Weißes Fleisch.
Okay. kenne ich gar nicht. Wie geht ein weißes Fleisch?
Was ist oh, das ist so eine ganz seltsame
das ist auf dem ersten Album, oder?
Geschichte auf dem Herzeleid-Ding. Ja.
Oh, okay. Was sagen die anderen? Rammstein?
Ich würde spontan tatsächlich trotz allem Engel sagen.
Mhm. Ich bin überhaupt kein Rammstein-Fan.
Ich bin ein wenig mehr Fan als Kevin, aber und ich kann dem allem was abgewinnen, aber irgendwie Engel halt noch so nach, weil man das so als Kind sich reingezogen hat und irgendwie, ja, bleibe ich dabei.
Das Video angelehnt an Dings, wie heißt es denn, From Dusk Till Dawn, aber gedreht in der Prinzenbar in Hamburg.
Mhm, okay, wusste ich gar nicht.
Also ich höre die Band überhaupt nicht, keine Ahnung.
Und noch ein Side-Fact, Entschuldigung, die haben bei dem Dreh von Engel in der Prinzenbar haben die Herman the German kennengelernt.
Was hört du alles weißt, ja, man hört dich noch. Wir sind angemessen beeindruckt.
Nicht mehr.
Doch.
Ich höre zumindest niemanden mehr.
Ich höre dich.
Jetzt.
Ich höre euch alle. Ja, wir waren angemessen beeindruckt.
ja, also Fact. Die haben Herman the German kennengelernt. Das ist so ein Wrestler. Der Max Gruber kennt den mit Sicherheit und den haben die dann als Bodyguard engagiert. Der war lange Zeit Bodyguard von Rammstein.
Sieht Herman the German so ein bisschen aus wie, ist der blond? Sieht der so ein bisschen aus wie der Hulk Hogan? Nur so halt in German?
Doch, ja, natürlich, ja klar.
Sagt mir irgendwie was. Kevin, bist du wieder da?
Ich war kurz weg, ja. Geht's immer noch um Rammstein?
Es ging jetzt um Herman the German.
So ein Wrestler.
Ach so, weil Herman the German hieß auch das erste Soloalbum vom Scorpions-Schlagzeuger Herman Rarebell.
Ich habe noch gedacht, Herman the German kenne ich von... Und das war natürlich davor, oder?
Bestimmt. Also ich weiß nicht, aus welcher Ära ist dieser Wrestler, Herman the German.
Auch aus den 90ern.
Wie lang war ich denn weg, bis dass ihr jetzt von Rammstein auf Herman the German gekommen seid?
Nee, das war noch die gleiche Geschichte. Die haben nämlich Herman the German kennengelernt in der Prinzenbar und haben ihn dann als Bodyguard engagiert. Nochmal kurz zu einer Sache vom Anfang. Mir ist der Name nämlich wieder eingefallen. Ivan Drago, Dolph Lundgren bei Rocky.
Ah ja, okay. Genau. Wow, wir sind alle viel zu wirr im Kopf, merke ich gerade, für so eine Aktion. Wir sind jetzt bei...
Auf jeden Fall herzlich willkommen alle Leute, die sich diesen Podcast bis hierhin angehört haben.
Ihr seid auf jeden Fall Verlierer.
Mit dem Gehirn noch nicht ausgestiegen sind. Spätestens jetzt seid ihr es.
Wir können auch meinetwegen nochmal von vorne anfangen. Christian?
Was denn?
Ich habe ein paar wenige Bravos, glaube ich, noch aus der zweiten Hälfte der 90er irgendwo rumliegen, aber nur so 3-4 Stück. Ich kann dir die mal geben, wenn du möchtest.
Gerne.
Ich weiß nicht, ob da was über Rammstein drin ist, aber ich glaube, ich habe auch über Rammstein das erste Mal in der Bravo gelesen. Da war nämlich nicht komplett auf dem Cover, aber so im unteren Drittel von dem Bravo-Cover war diese Schlangenfrau aus dem Engel-Video und dann war da halt auch so Schock-Sex-Video von Rammstein und das war das erste Mal, dass ich das gesehen habe. Und da war ich 8 Jahre alt und fand es schon echt saugruselig, weil es da auch so seltsam
kultmäßig aus. Das war genau das, was mich daran
so gefesselt hat. Aber dann lass uns mal kurz einen Aufruf starten. Also, falls jemand alte Bravos hat, kann sich melden für Christian. Alte Alf-Kassetten für Kevin. Angelo, wie sieht's mit dir aus? Was brauchst du? Was hast du in der Kindheit weggeworfen?
Alte, reiche Männer. Für Angelo.
Alte, reiche Männer.
Da fällt mir nichts ein. Also ich habe auch die ganze Zeit drüber nachgedacht. Ehrlich gesagt fehlt mir da nichts. Ich habe immer mit Genuss Dinge eher weggeworfen. Aber ich war auch nie so ein Sammler. Also was solche Sachen angeht.
Ja, aber nicht, dass du dir irgendwie so denkst, so einen alten Gameboy oder so oder alte...
Den habe ich noch. Also das sind so die Kleinigkeiten, die so den alten Gameboy, der noch die Bissspuren hat, weil von meinen Wutattacken, dass ich irgendwie... Oh. Bei der Pokémon blauen Edition immer an der gleichen Arena gescheitert bin. Das ist alles noch hier, habe ich in so einer netten Kiste. Aber darüber hinaus fällt mir spontan, glaube ich, nichts ein. Wenn du aber so fragst, ich hatte mal mehrere Boxen, sehr teure, wertvolle, seltene Diamanten. Und das könnte man mir zusenden. Naja.
Jetzt verstehe ich's.
Ja, okay. Jetzt habe ich es auch verstanden.
Verzeihung.
Dann lasst uns mal zur nächsten Frage übergehen. Ihr habt einen Song namens Emily. Da musste ich sofort an Dings denken. Adam Green, falls ihr den kennt. Mhm. Der hat nämlich auch einen Song, der heißt Emily. Da war ich übrigens mal live bei Adam Green. Super, sehr zu empfehlen. Und die Textzeile von Emily heißt Emily, sweet baby, won't you be my wife? Cutting me wide open with the kitchen knife. Was ich sehr, sehr gut fand in diesem harmlosen musikalischen Gewand. Gibt's irgendeine Textzeile, die euch jetzt spontan einfällt, die ihr genial findet aufgrund der Skurrilität oder irgendwie des intellektuellen Inhalts?
Bei Adam Green oder bei uns?
Wie du möchtest. Bei Adam Green, bei euch, bei Rammstein?
Allgemein.
Weil gerade ihr legt ja wirklich Wert auf die Texte, das muss man schon sagen. Das ist zwar erst dadaistisch wirkt, aber da haben wir ja schon vor ein paar Wochen drüber gesprochen, schon sehr inhaltreich ist oder inhaltsreich, sagt man, glaube ich. Auf jeden Fall voll von Inhalten und schon überlegt. Also ist ja nicht so, dass sie irgendein Blabla da rausleiht.
Danke, dass du das so empfindest, dass es überlegt wird.
Sagt der Börek.
Oh, ich glaube, ich muss passen. So ganz spontan fällt mir da echt gar nichts ein.
Also ganz, ganz toll finde ich auf jeden Fall. Das ist jetzt, das sind jetzt zwei, also wirklich, die stehen sich grundsätzlich, also komplett entgegen. Mhm. Einmal die Kassierer, da sagt der Sänger, Opa Erich wohnt im Altersheim, heute gehe ich ihn besuchen, er hat nur noch ein Bein und dann essen wir gemeinsam Kuchen. Finde ich als Konsequenz in einem Satz, finde ich das so geil. Er hat nur noch ein Bein und dann essen wir gemeinsam Kuchen. Aber das finde ich super, weil das hat so überhaupt keinen, also ich verstehe das zwar als Konsequenz irgendwie in dem Satz, aber das ist so völlig aus dem Nichts.
Kennt ihr diese Szene, wo die beiden, da sind ja zwei davon Brüder, also Wölfi, ich weiß gar nicht, wie der andere heißt, und die dann mit der Mutter am Tisch sitzen und Klöße essen und die sind irgendwie so zwei total abgefuckte Punker, die da und das hat irgendwie so was Skurriles, da könnte ich mich totlachen. Also für die Mutter scheint es ja ganz normal zu sein. Ich habe nicht das Gefühl, dass die irgendwie seltsam wahrnehmen. Kennt ihr das? Das ist so eine Doku über die Kassierer.
Nein. Die sind da wahrscheinlich alle als Kinder auch irgendwie nackt durch die Küche gerannt und haben halt gegrölt und dann entwickelt man dann halt vielleicht irgendwie so, ja, so eine Gleichgültigkeit möchte ihr oder in der Mangelung eines besseren Wortes, ja.
Ich finde ganz ehrlich, das Schlimmste ist, wenn das Bier alle ist, ist quasi genau das, was ich über euch jetzt gesagt habe. Natürlich ist das auf den ersten Blick eine total dumme Textzeile. Das Schlimmste ist, wenn das Bier ist, haha, kröl, kröl. Aber jetzt mal ganz ehrlich, stellt euch doch einfach mal vor, Leute, die wirklich und deswegen auch Bier nicht so viel Geld zur Verfügung haben, wie sollen die teilweise ohne die Möglichkeit, sich zu betäuben, den Alltag überleben. Mhm. Also von daher finde ich diese Textzeile überhaupt nicht dumm. Ich finde die richtig gut, weil es ist wirklich so. Mhm. Kennt ihr das, wenn man einen Scheißtag hatte und sitzt zu Hause und denkt, jetzt könnte ich ein Bier trinken und es ist nichts da? Das ist schon scheiße.
Also mit Betäubung auf jeden Fall. Ich trinke keinen Alkohol, aber ja.
Ich auch nicht.
Auf jeden Fall, ja.
Mit was betäubt ihr euch? Das müsst ihr jetzt sagen. Fernseh gucken.
Medikamente.
Also es ist kein Geheimnis, dass ich gerne mal Cannabis rauche, aber ich trinke sonst eigentlich auch keinen Alkohol und halt habe auch sonst eigentlich nichts mit Betäubungsmitteln so richtig am Hut. Aber ich esse sehr gerne Süßes. Ich muss auch schon sagen, das hat schon, also wenn man es mal irgendwie eine Zeit lang dann irgendwie nicht macht oder was weiß ich, dann merkt man schon, wie dass da schon so ein Kick dahinter ist, dann wieder mal was Süßes zu essen. Also es hat schon auf jeden Fall eine drogenähnliche, weiß nicht, Dopaminausschüttung.
Ja, auf jeden Fall. Und deswegen habe ich jetzt auch wirklich gesagt, betäuben. Und er meinte auch wirklich nicht, dass es unbedingt Bier sein muss, aber Bier steht natürlich in dem Fall. Soll ich es drin lassen mit dem Cannabis, oder willst du es raushaben?
Nö, weiß nicht, habe ich, ach, keine Ahnung, gibt es bestimmt auch schon Fotos und Videos.
Das ist doch allgemein bekannt, das steht doch bei Kevin im Ausweis. Ja.
Genau.
Die ganze Diskografie von Wolf Mountains sollte eigentlich als Beweis ausreichen.
Aber Christian, du wolltest noch eine zweite Zeile sagen oder jemand anders noch.
Genau, leg mal los.
Ja, das passt ganz gut irgendwie mit dem, ich esse ganz gern was Süßes. Ich mag Joanna Newsom sehr gerne. Das ist eine singende Harfenspielerin. Und die singt in einem Song, Your skin is something that I stir into my tea. Mhm. Und beschreibt damit sozusagen, wow. Ja, es ist eine Umschreibung für Zucker. Und Das ist so cool. Ich habe das irgendwie, als ich das erste Mal gehört habe, hat mich das voll weggeblasen. Sehr, sehr gut.
Wie sieht's mit Kevin und Angelo aus?
Es gibt, glaube ich, sehr viele Textzeilen, die ich sehr toll finde und auch so als wichtige Impulse in meinem Leben sehe, aber so auf so eine ähnliche Art wie die Christian gerade genannt hat, fasziniert mich eine Zeile richtig, richtig arg. Und zwar, da gibt es einen Song von so einer Volksmusikband, die nennen sich das Storkogler Trio. Ich weiß nicht genau, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Das Storkogler Trio. Das Storkogler Trio.
Ich kenne die. So.
Was immer das.
Genau, heißt. Und die haben den Song Die Hits von unsere Kids. Der Song ist, glaube ich, so 95 oder 96 rausgekommen. Und es geht halt in dem Song geht's halt um Generation Clash, so zwischen den alten und den jungen Kids halt. Und der Refrain geht: Die Kinder sind die Kids und die Lieder. Die beste Zeile, auf die ich hinaus will. Ich finde es. Musi aus Amerika, Michael Jackson und Aha, ja, das sang halt die Hits von unsere Kids. Das ist einfach so, der ganze Text ist einfach super, aber was halt dem die Krönung aufsetzt, Aha sind aus Norwegen und nicht aus Amerika. Aber halt so, da dachten die sich, der Reim, der wird uns doch auf dem Silbertablett serviert.
Bei mir wäre es sogar Hammer. Auch wirklich Volksmusik. Ich bin jedes Mal wieder begeistert, wenn ich höre von Niki, Wenni mit dir tanzt. Das finde ich nämlich auch jetzt so dumm. Wenni mit dir tanzt, dann vergesse ich die Zeit, mir geht's einfach gut und alle Sorgen sind weit. Wenni mit dir tanzt, bin ich so wie im Traum. Du lässt mich im Himmel anschauen, was immer das bedeutet. Aber ich finde es so schön infantil und wenn du dann schon über das, also wenn das Bier nicht alle ist und du kommst dann zu Niki, dann finde ich, hat es, also ich finde Schlager so generell hat irgendwie was. Ich finde, zu wenig Leute machen so schlagereske Texte.
Ich finde offensichtliche Texte voll geil, ne? Da kann man vielleicht gleich drauf eingehen. Jermaine sagt das in einem Song im Nachtzug nach Neapel. Nachtzug nach Neapel im Abteil. Alles ist konstruiert. Und dann kommt der Satz, oder ich bin immer nur geil. Und als er das irgendwie vorgestellt hat, meint er so, ich weiß nicht, ob man das sagen kann. Ich dachte so, na klar, total super. Also, weil das würde keiner sagen, aber man würde sowas halt sagen.
Ich finde gerade bei, weil du jetzt euren Song ansprichst, im Nachtzug nach Neapel, ich finde gerade da total schön, wie das gesungen ist. Nämlich so ein bisschen träge, als ob man eben wirklich im Nachtzug nach Neapel sitzt und so eigentlich kurz schon wegdösen möchte. Und die Gedanken, die Gedankenspirale geht dann so los. Und deswegen kommt man dann auch zu sowas mit dem Geil. Ich habe das genauso empfunden, wie du es jetzt eben gesagt hast. Man sitzt dann so da und denkt sich, ja, man denkt dann halt seltsame Sachen einfach so, weil irgend so ein Teil vom Gehirn vielleicht schon so ein bisschen müde ist. Kann ich nachvollziehen. Finde ich auch gut.
Das ist genau der Spirit, das, ja. Auf jeden Fall.
Method Singing.
Wenn das meine Großmutter wüsste, die vor 30, 40 Jahren immer mit dem Nachtzug nach Neapel gefahren ist und dann eine Cola auf Eis getrunken hat, wodurch diese Idee als erstes entstanden ist, weil sie mir diese Story mal erzählte. Wenn die wüsste, dass es jetzt hier so eine Geschichte gibt, in der Jermaine geil wird.
Ja gut, aber ich will jetzt nichts gegen deine Oma sagen, weil weißt du, was die gedacht hat, als sie dir vielleicht nicht erzählt. Aber
ist doch der Text offen, oder? Ist doch der Text offen, ob alles konstruiert ist oder Jermaine ist einfach immer nur geil.
Ich wusste, dass irgendwann der Punkt kommt, an dem Jermaine irgendwie scheiße wegkommt. Ich glaube, der ist jetzt erreicht. Es ist nur Spaß, Jermaine. Wir wissen, dass du nicht geil bist. Ja, okay.
Dödum.
Also, dass er nicht, nee, also anders. Ich glaube, das schneide ich raus.
Schon geil, aber halt nicht geil.
Ja, genau. Dass er, wie sagt man das denn richtig, damit klar ist, was gemeint ist?
Das weiß doch jeder.
Heißt ja beides gleich, genau. Dann lass uns mal zur nächsten Frage gehen. Kevin, Wayne's World oder Lords of Chaos?
Wayne's World, auf jeden Fall.
Wusste ich, sag mal trotzdem warum.
Wayne's World hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin, muss ich schon sagen. Also so die Philosophie von dem Film, das ist was irgendwie, was wonach ich immer noch versuche zu leben.
Ja, sag mal ein bisschen genauer, also was genau, falls jetzt jemand Wayne's World überhaupt nicht kennt, jetzt erklär doch mal, worum es da geht. Ist er jetzt weg?
kompletter Overload, damit hast du ihn gekillt.
Das ist wie wenn man googelt.
Ja, ja. Das ist, oh Gott, jetzt hast du Wayne's World erwähnt, das ist, als wenn man dreimal Beetlejuice ruft, dann kommt er auch.
Genau. Als ich Kevin kennengelernt habe, aber es geht wahrscheinlich sehr vielen Leuten so, vor allem zu der Zeit, war meine erste Assoziation auch Garth aus dem Film.
Garth ist der Blonde, ne?
Genau.
Ja.
Weil er stand da auch irgendwie so wie Garth in dieser Szene, in diesem, ich glaube, der Burgerladen, in dem er dann irgendwie diese Frau erblickt. Und so stand er auch vor der Bühne bei irgendeinem Nervenkonzert vor 10 Jahren, glaube ich, und stand so verloren im Raum. Und ich kannte die anderen beiden aus der Band und Kevin hatte ich noch nicht kennengelernt. Und irgendwie waren dann die ersten 3 Wörter, die wir gewechselt haben, habe ich mich sofort in Wayne's World gebeamt gefühlt.
So, aber die ersten 3 Wörter waren nicht Wayne's World Party Time.
Ich weiß.
Party Time Excellent.
Ich würde es nicht mal ausschließen. Ich würde es nicht ausschließen.
Ich glaube, ich sag immer noch sehr oft Party On.
Du warst kurz weg, Kevin. Kannst du vielleicht, wie würdest du zusammenfassen, worum geht's in Wayne's World? Was hat dich da dran gepackt?
Ich glaube, das kann man irgendwie, natürlich, ach Gott. Was war nochmal die Frage?
Worum geht's in Wayne's World?
Geht's in Wayne's World? Also es geht ja eigentlich um diese beiden Typen, die eine Sendung im offenen Kanal in irgendwo außerhalb von Chicago machen und dann von einem großen Produzenten angefragt werden und um Geld und ach, ich weiß nicht. Die Story kennen doch. Ich bin gerade ein bisschen raus, sorry. Hallo, seid ihr noch da?
Wir sind ja noch da. Ich glaube, Angelo ist weg.
Nein, ich bin immer da.
Das war gerade alles nur Gebrabbel.
Willst du nochmal anfangen? Oder kann man jetzt nicht irgendjemand anders?
Soll ich jetzt den ganzen Plot von dem Film erzählen?
Irgendwie? Nein, einfach kurz zusammenfassen. Worum geht's in Wayne's World? Irgendjemand
hast du Angst, was zu spoilern, oder was?
Genau.
Irgendjemand Nein, muss also, weil es irgendwie auch irgendwie natürlich behämmert klingt, wenn man in den Plot nur so ganz, also relativ unspektakulär erzählt. Ich weiß nicht, Wayne's World ist einfach eine schöne Liebeserklärung an das Leben, an die Musik, darum irgendwie sich selbst irgendwie nicht zu ernst zu nehmen, aber trotzdem irgendwie Verantwortung zu übernehmen und einzutreten für das, woran man glaubt und ja, so ungefähr. Und die ganzen Hauptcharaktere, Wayne und Garth und ihre kleine Clique sind einfach sehr, sehr lustige, gutherzige Menschen, die aus irgendwie allem kleine Rituale machen und einfach so ihr Leben leben.
Das hast du doch jetzt schön gesagt.
Nicht so vielleicht die allerbesten Perspektiven haben, aber irgendwie aus jedem Moment einfach das Beste machen. Und so würde ich den Spirit vom Film ganz grob umfassen. Und also von beiden, die gehören auch für mich zusammen, Wayne's World und Wayne's World 2 auf jeden Fall.
Ja, und seltsamerweise gibt's irgendwie...
Lords of Chaos fand ich aber auch einen sehr guten Film. Schön, dass ich unterbrochen habe.
Nee, kein Problem. Aber sind 2 vollkommen verschiedene Filme, finde ich.
Ja.
Was ich jetzt,
fast, ja.
Ja, also wenn es um Musik geht, so, weißt du, was ich jetzt zum Beispiel auf dem Zettel habe, das gucke ich mir vielleicht heute Abend an, ist Detroit Rock City, falls das jemand kennt. Mhm. Da geht's um KISS. Also um junge Menschen, die irgendwie zum KISS-Konzert wollen. Und das geht schon eher in Richtung Wayne's World. Und ich finde so Sachen wie Lords of Chaos oder Until the Light Takes Us oder was auch immer, das sind ja eher so musikhistorische Dokumentationen. Das ist ja wieder was anderes. Und darauf hat ja jetzt die Frage abgespielt.
Lords of Chaos war überraschenderweise, fand ich den auch cinematografisch gut, obwohl der von Jonas Åkerlund war.
Wieso obwohl?
Weil alle Rammstein-Videos, die Jonas Åkerlund gemacht hat, waren alle scheiße, weil die so eine glossy Ästhetik haben.
Ja, aber hat er nicht in dem Film, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, der hat ja in dem Film aber eigentlich nur auf bereits bestehendes Material zurückgegriffen. Das heißt, die Ästhetik konnte er ja gar nicht so stark beeinflussen, oder?
Nein. Lords of Chaos ist ja komplett nachgespielt.
Ach Quatsch, jetzt habe ich es gerade. Ja, du hast recht.
Du bist bei, bei Dings.
Ich bin bei
Until the Light Takes Us.
Ja,
genau.
Ja, genau. Ja, stimmt.
Das ist eigentlich das Beste bei Lords of Chaos ist tatsächlich dieser Nerd-Faktor, dass wirklich die Ausstattung bis hin zu den Aufklebern auf Hieronymus Gitarre und überhaupt und wie der Helvete-Laden ausgestattet ist und alles. Das ist schon sehr peinlich genau nachempfunden.
Aber ich fand jetzt den, ich weiß nur, dass er Culkin heißt mit Nachnamen, mir fällt jetzt sein Vorname nicht ein.
Rory.
Den fand ich nicht so gut besetzt, ehrlich gesagt. Also nicht, dass er es nicht gut gespielt hätte, aber ich finde, er sah nicht so aus. Und dann weiß ich, dass sie so einen riesen Gedöns gemacht haben, dass der Wilson, González Ochsenknecht da mitspielt. Und es hat mir dann sehr leid für ihn, dass seine Rolle so relativ klein war, weil ich finde, die haben das so...
Ja, und ziemlich dämlich auch.
Ja, das war
irgendwie... Also der hat einen ziemlich dämlichen Charakter gespielt.
Ja, das war irgendwie ein bisschen schade für ihn so, weil er hat da gut reingepasst, finde ich. So, also er war so optisch eine gute Besetzung für diese Zeit, aber irgendwie war das so ein bisschen,
Das Interessante ist ja, dass Wilson ist in den Credits von dem Film als Vargs Driver vermerkt, aber es ist ganz klar, dass seine Figur Snorre Ruch darstellt, quasi der Komplize von Varg Vikernes bei der Ermordung, der ihn halt zu ihm gefahren hat in der Nacht, als sie ihn abgestochen hat. Und dieser Snorre Ruch saß dann, glaube ich, auch bestimmt fast 10 Jahre im Gefängnis und als Teil der Rehabilitation oder irgendwas durfte er irgendwie namentlich nicht in dem Film erwähnt werden.
Mhm. Und in dem Film Lords of Chaos hat man, glaube ich, auch nicht gesehen, dass er da auch mit im unteren Hausflur war, was ja Varg Vikernes dann irgendwie wiederum in der anderen Dokumentation hat er ihn ja quasi als Komplizen eindeutig benannt. Das kam, glaube ich, bei Lords of Chaos auch nicht so raus. Ich kann mich nicht erinnern, dass er da irgendwie unten saß. Weiß nicht, müsste ich nur mal gucken.
Ich habe einen sehr spooky Moment erlebt bei dem Film. Ich habe den mit einem Freund geschaut, der auch wirklich eine große Black-Metal-Vergangenheit hat. Grüße an Holger Lüken. Und wir saßen in dem Film in Hamburg im Savoy. Und auf einmal, während dieser Messer in den Kopf im Treppenhaus-Szene, fängt jemand auf der anderen Seite des Raums an zu schreien, eine Frau. Und die schreit, Hilfe, Hilfe, wir brauchen einen Notarzt, wir brauchen einen Notarzt. Und ich habe gedacht, oh Gott, da ist jetzt irgendein Spinner hier, der jetzt irgendeinen Scheiß, also jetzt ist jetzt bei Black Metal und der ganzen Thematik jetzt nicht so weit hergeholt. Und hab gedacht, da hat sich irgendjemand was angetan oder irgendjemand ballert da jetzt rum oder so. Und dann war das so, es hat sich dann, also diese Frau saß dann auch auf so einem Typen und hämmerte immer wieder auf den ein und hat dann gerufen, der hat einen Herzinfarkt. Da saß ein Mann, der ist dann aufgewacht, der ist bewusstlos geworden während dieser Messerszene. Und als der wach wurde, wusste der überhaupt nicht, was los ist, weil auf einmal das Licht an war und die Sanitäter kamen rein und so weiter. Also es war ganz verrückt. Der war völlig aus dem Häuschen. Aber das war ein kleiner.
Lief der Film noch zu Ende? Haben die das abgebrochen oder? Ja.
Nö, das lief einfach weiter.
Der Kevin stellt die wesentlichen Fragen. Wir haben das bezahlt.
Lords of Chaos fand ich wirklich gut gemacht, also muss ich echt sagen, ich verstehe auch nicht die ganze, also natürlich, ich find's gut, dass das Varg so als Charakter und was seine Motivation angeht, sehr, sehr dümmlich dargestellt wird, irgendwie, weil das war ja das bisschen Gefährliche bei dem Buch Lords of Chaos, dass so 3/4 von dem ganzen Buch eigentlich nur Varg ist, der seine ganzen merkwürdigen Ideologien halt unkommentiert halt preisgeben kann. Und so inhaltlich und die Timeline haben sie gut hinbekommen und ich habe auch bestimmt 3 Bücher über diese ganze Mayhem-Geschichte gelesen und es ist schon alles ziemlich akkurat dargestellt worden. Bis auf so ein paar Sachen, die sich natürlich nicht wirklich belegen lassen.
Wie ist so grundsätzlich eure Einstellung zu Black Metal? Ist es für euch überhaupt interessant oder die meisten interessieren sich wirklich nur für diese Mayhem-Geschichte und das war's dann eigentlich?
Also ich bin eingeschränkt schon recht großer Black-Metal-Enthusiast und Fan, aber wirklich nur so von dem, was viele gar nicht so als echten Black-Metal bezeichnen würden. Ich bin sehr großer Fan von diesen, was man im Nachhinein als First Wave of Black-Metal bezeichnet hat. Also ich stehe voll auf die, also meine Lieblingsband in dem Sektor sind halt die ganz alten Sodom-Platten und Hellhammer und Celtic Frost und Bathory und Venom. Mehr oder weniger die Bands, die halt Mayhem beeinflusst haben. Und weiß nicht, ich sag immer, ich mag kein Black Metal nach 1991. Also nach der ersten Beherrit hört's für mich auf. Also als Black Metal bekannt wurde und dann halt jeder Hinz und Kunz irgendwie gemeint hat, sich irgendwie mit dem Black Metal Shit irgendwie eine Persönlichkeit irgendwie so anzueignen, weiß nicht. Ich kenne halt auch aus meiner Jugend irgendwie noch verschiedene so junge Männer, die halt schon einfach ätzend drauf waren, weil die halt in diesem Black Metal Ding drauf waren. Die waren einfach arrogante Pisser und also ich kann natürlich jetzt nur von meiner Perspektive ausgehen, aber die Szene, also die da so richtig unkritisch voll drin sind, das sind schon oft schwierige Gestalten und die Musik ist leider auch nicht gut, meistens. Oft.
Sehr das oft. Ist es halt, ne? Das war es irgendwie.
Also ich hoffe, ich habe jetzt nichts Musik Riskantes dann gesagt. Also ich könnte dann noch weiter ausführen. Also Quark. Aber ich habe es jetzt mal, ja. Aber so.
Die Musik ja. Finde ich auch ehrlich gesagt ziemlich unspannend. Was mich da irgendwie immer interessiert hat, waren die Charaktere. Ich bin das erste Mal da so auf Varg Vikernes und sowas gestoßen, als ich mich mit dem, wie hieß denn das? Ach hier, dieser Satansmord von Sondershausen beschäftigt habe.
Oh ja.
Satansmord von Sondershausen.
Genau, und da ging es um Hendrik Möbus, damals mit seiner Band Absurd und die dann diesen Sandro Bayer umgebracht haben. Und ich glaube sogar, Hendrik Möbus ist auch in Lords of Chaos im Buch erwähnt.
Das stimmt, ja.
Das kann sein, aber Absurd ist, das ist also machen auch
das wirklich gleichen,
Scheiß Musik.
Ja.
Also.
Das ist alles irgendwie nicht cool. Aber ich fand es so interessant, was diese Leute irgendwie so, naja, dass das wirklich, Bela B. hat das, glaube ich, mal genannt, als es um Black Metal ging, der meinte so, das Interessante für ihn war irgendwie, dass die es nicht nur gesungen haben, so wie in anderen Genres, sondern die Typen haben halt wirklich geschossen. Und das macht schon einen gewissen Reiz aus. Also das finde ich auch ziemlich reizvoll, jetzt nicht im Sinne von, das ist das Tolle daran, aber das macht es spannend, dass diese Leute halt aus dieser, die singen nicht nur drüber, sondern die sind halt wirklich echt schräg drauf. Also ich finde die als Figuren alle sehr interessant.
Mhm. Kevin, weil du Venom gesagt hast, möchte ich kurz anmerken, ja. Countess Bathory war der erste Song, den ich auf der Gitarre gespielt habe. Und ich wette, dass
so ein hammergeiles Riff.
Ja, das ist für 80% aller Gitarristen und Gitarristinnen zutrifft, weil es war wirklich der Coversong schlechthin damals. Wollte ich mal sagen.
Echt? Wirklich?
Ja, voll. Ich
der ist
sagen,
doch gar... Ja. Ich wollte immer ein Mashup mit dem Song machen und zwar auf der ersten Platte. Von Messer gibt's einen Song, der heißt Augen in der Dunkelheit und ich finde die Refrains klingen identisch, wenn man die Musik von Countess Bathory nimmt und dann den Messer-Song drüber singt. Also der Messer-Song geht ja so Augen in der Dunkelheit, genauso wie Countess Bathory.
Und Warhead ist auch ein saugeiles Lied von Venom. Venom fand ich früher auch total gut. Ich finde, die haben richtig, oder Welcome to Hell ist auch saugut. Fand ich richtig gut. Aber weil du vorhin gesagt hast, Kevin, von wegen alte Videos, da ist es halt wirklich so, wenn man die jetzt dann sieht, ne, wie die heute aussehen, dann ist halt schon ein bisschen traurig. Da würde ich, glaube ich, auch zu YouTube sagen, mach mal runter.
Jetzt Venom oder die also es gibt Venom. Zwei Venom-Lineups, die gerade touren.
Die Venom Inc. mit dem Originalsänger.
Nee, Venom Inc. ist quasi das 90er-Jahre-Lineup von Venom. Und Kronos, der Originalbassist, der tourt mit anderen Musikern unter dem Namen Venom nach wie vor.
Sehr geil. Ich dachte, die hätten das so gefranchised, so wie die Blue Man Group oder so.
Nee, es gibt halt Venom und Venom Inc. Und ich glaube so, zumindest in Deutschland sind Venom Inc. ein Ticken beliebter als die Original Venom.
Ich habe jetzt gedacht, dass der da ist.
Siehst du mal. Aber das Witzige ist, Venom ist ja, wir sind ja immer schon, also musikalisch total unter aller Sau gewesen.
Ja, aber egal.
Das wirkte halt damals cool, weil die halt noch so jung und so volle Überzeugung und waren und so.
Ja, und weil es halt einfach neu war.
Ja, genau, und die bolzen halt echt aufs Übelste rum, also muss man schon sagen. Also wundert mich nicht, wenn das heute auch nicht besser geworden ist.
Aber es gibt sau viele gute Black-Metal-Bands, auch heute noch. Also das kann ich nicht so stehen lassen. Gibt es wirklich sehr, sehr
ja,
viele
auf jeden, ja, auf jeden Fall. Es gibt auch so ganz, ganz wenige Sachen, die mir dann auffallen, aber das ist dann eben oft auch nicht so richtig. Hallo, seid ihr noch da?
Du bist noch da, ja.
Ja.
Weiß nicht, ich bin da nicht so in der Szene drin. Es gibt ja heute inzwischen alle möglichen Facetten von Black Metal, auch so Sachen, die eigentlich fast in eher so eine shoegazige Richtung gehen und so. Ich möchte auch gar nicht so pauschal sagen. Ich bin jetzt auch nur von so einem, Patronengürtel-Klischee ausgegangen.
Das leitet aber ganz gut auf, ich weiß gar nicht mehr, was die Frage war, aber das leitet mich ganz gut auf
euer Lieblingsmaschinengewehr.
Genau.
Oh Mann, das wird jetzt, ich kriege jetzt einen Shitstorm. Ey, wir müssen das vielleicht schon ein bisschen editieren, dass nicht wirklich irgendwelche Kirchenanzünder mir jetzt irgendwie, dass sie sich mit den Kopf abschneiden wollen.
Ganz ehrlich, kannst du wahrscheinlich nicht, warte mal, ich such dir mal was raus.
Das wäre so witzig, Sharping wird so zerfetzt im Legacy-Forum oder irgend so ein Scheiß.
Pass auf, ich habe mal, als The Satanist rauskam, von Behemoth habe ich darüber eine Review geschrieben und bin dann auf so einem Kirchenportal total zerrissen worden. Also wirklich so, wie du es jetzt befürchtest, richtig so jedes Wort auf die Goldwaage gelegt. Und es waren wirklich so richtig radikale Christen, die sich dann ein bisschen auf die Suche machen wollten. Ach, weiß nicht, wie das hieß. Es hatte so einen ganz crazy Namen.
Naja, jeder braucht ein Hobby.
Das war jetzt aber nicht hier irgendwie so kreuz.net oder irgendwie, wie hieß denn das?
Ich habe jetzt hier gerade leider den falschen Browser.
Postest du da auch regelmäßig, Christian?
Ja, klar. Wir gehen auch gerade, während ihr über Black Metal gesprochen habt, das Messer in der Tasche auf.
Nee, also die Überleitung wäre auf euer allerneuestes Video, das ich übrigens sehr gut finde. Ich mag solche, ich hoffe, ich trete euch jetzt nicht zu nahe, so Low-Budget-Videos, die so 80er Jahre.
Das hat 20 Euro gekostet, hör mal.
Entschuldigung. Ich mag es auf jeden Fall total gern. Es tut mir auch sehr leid, dass Jermaine nicht da ist, weil Jermaine verkörpert in dem Video zu eurem neuen Song I Smoke Me Fat, dass ich sofort, sobald ich es ausspreche, als Ohrwurm im Kopf habe, da verkörpert er nämlich so einen besonderen Vampir der Gattung, die auch bei Tag aktiv sein können. Das gefällt mir sehr gut. Daraus leitet sich die Frage ab, die Angelo als erstes beantworten darf. Mögt ihr Horrorfilme? Und wenn ja, welche und warum?
Ich mag Horrorfilme, aber ich muss sagen, es gibt viele Horrorfilme, wenn man mal ehrlich ist, die haben eigentlich nur ein, zwei coole Szenen, auf die es letztendlich ankommt. Also wenn man, also.
Gute Antwort, Angelo.
Ja, Angelo, sehr cool. Klang ein bisschen wie Kevin. Kevin, was meinst du dazu?
Hier, Kevin. Nee, ehrlich gesagt, ich habe echt ein Problem, mir so Filme, die ich irgendwann mal gesehen habe, zu merken, vor allem Titel und so. Ich bin da voll weit weg vom Nerdtum. Aber es gab schon Zeiten, in denen ich sehr gerne Horrorfilme geschaut habe. Und ganz spontan fällt mir auch prägend immer irgendwie so mainstreamig Der Ring ein.
Wo die mit den fettigen Haaren aus dem Brunnen rauskriegt, ne?
Genau, genau. Mhm. Beziehungsweise es gibt einen Film, ich weiß nicht, wie der sich nennt, den habe ich irgendwann mal gesehen. Da gibt es auch so ein amerikanisches Remake von, ich glaube, ein thailändischer Horrorfilm. Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen, der davon handelt, dass irgendwie Verstorbene auf den Schultern ihrer Mitmenschen weiterleben. Und die Leute kriegen dann alle so Rückenprobleme, weil sie irgendwie immer so geduckt laufen und nicht wissen, warum. Und irgendwann stellt sich heraus, dass sie die ganze Zeit diese Leute auf dem... Kennt das jemand? Weiß jemand, wovon ich spreche?
Ich kenne diese Geschichte.
Hast du die doch gerade ausgedacht?
Nee, ich kenne die Geschichte. das ist nämlich eine traditionelle Geschichte. Und zwar habe ich da gerade eine Review geschrieben. Ja, über Earthless. Warte, das sage ich dir jetzt gleich. Erst dachte ich, du meinst Chinese Ghost Story, der lustigste Horrorfilm der ganzen Welt.
Nach Scary Movie 2.
Genau. Scary Movie, also unnötig.
Nee, so der zweite Teil ist fantastisch.
American Horror Story und sowas finde ich schon geil. Pass auf, Angelo.
Wahnsinn,
Earth, da geht's, und das ist eine japanische Geistergeschichte, in der Menschen verschwinden, aber weiter auf der Erde wandeln und den ganzen Wahnsinn als unsichtbare Gestalten beobachten. Und in dieser traditionellen Geschichte ist es so, dass die auf den Schultern tragen. Aber ob die jetzt Rückenprobleme bekommen, das weiß ich, hat sich vielleicht der Verbund der Physiotherapeuten dazu gedacht.
Ich wollte gerade sagen, das ist ein Ammenmärchen von Orthopäden, damit die mehr Geld kriegen.
Aber American Horror Story findet ihr gut?
Ja, auf jeden Fall ein großer Fan.
Kevin, musst du gucken. Musst du gucken, Kevin, und fang mit der
80er. Was ist denn das?
Das ist eine, wie nennt man das, Anthology? Also es ist immer ein ähnlicher Cast und jede Staffel befasst sich mit einer anderen Geschichte, in der auch von diesem Cast immer jeder eine andere Rolle spielt. Das ist eine Horrorserie, die aber teilweise auch lustig ist. Und du solltest anfangen mit der 80er-Jahre- also die spielt in den 80ern. Damit solltest du anfangen. Ich schicke dir nachher
sofort. Aber es ist nicht das, das sind nicht so Sachen, die auf wahren Begebenheiten beruhen, oder?
Doch, teilweise auch. Teilweise auch.
Ich habe das gerade kurz verwechselt mit, es gab auch diese Reihe American Crime Story, wo es eine ganze Staffel über den O.J. Simpson-Prozess und dann die nächste über den Versace-Mord.
Nee, so direkt nicht. Also es ist nicht direkte Adaption, ja. Aber es sind schon immer so, also zum Beispiel Area 51 gibt's halt so Überschneidungen, die so angedeutet werden. Mhm. Oder irgendwie in der zweiten Staffel ist es, glaube ich, in dem Sanatorium, wo sie dann diesen Nazi-Arzt und die Vril-Gesellschaft so andeuten und so ein Kram.
Er könnte dir auf jeden Fall gefallen, weil es auch ein bisschen lustig. Ich finde, Horror kann auch ruhig lustig sein. Und die, ja. Dieses Autorenduo oder Regisseurenduo, also die zwei, die Filme machen, die haben auch eine Serie gemacht, die heißt Scream Queens. Und da geht es noch mehr in Richtung lustig. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Aber ansonsten hat Kevin natürlich vollkommen recht. Das ist eigentlich bei jedem Horrorfilm, weiß man schon vorher, wie es ausgeht. Und eigentlich geht es immer nur um ein paar Minuten.
Mein Lieblingshorrorfilm ist der japanische Film Hausu und der ist aus den 70ern und da geht's im Prinzip nur darum, um ein Haus, das so eine Gruppe Schulmädchen isst, mehr oder weniger. Also das Haus frisst die auf und es ist, der ganze Film ist wie so ein psychedelischer Fiebertraum. Sehr zu empfehlen, wenn ihr den noch nicht kennt.
Hausu, also Haus und dann U?
Genau, auch so wie auf Deutsch geschrieben. Also der internationale Verleihtitel in Amerika und so war so Haus. Aber der heißt in Wirklichkeit Hausu. Super Film, ja, wahnsinnig gut.
Sieht auch schon total niedlich aus. Da gibt es wohl mehrere englische Verballhornungen dann davon.
Ja.
Aber der Original vom Ring war doch auch japanisch, ne?
Ja, Ringul.
Ringul.
Ich möchte kurz noch anmerken, ich weiß nicht, wie der Film im Original thailändischen heißt, aber das amerikanische Remake nennt sich Shutter, sie sehen dich. Und die Geschichte mit dem Rücken und dass die Nackenschmerzen der Hauptperson von diesem, das ist leider schon der Spoiler gewesen, ich fürchte.
Oh, Angelo, echt.
Ja, jetzt. Guckt euch den auf gar keinen Fall an.
So ein bisschen wie wenn man über Sixth Sense spricht und Geister.
Ja, aber habt ihr es nicht auch gewusst, dass er tot ist?
Na, als ich den Film gesehen hatte, ja. Aber vorher nicht.
Als ich das erste Mal gesehen habe, ich weiß nicht, ich habe sogar das Gefühl, dass ich den Film gesehen habe und es trotzdem in dem Moment immer noch nicht geblickt habe. Und es musste mir dann, glaube ich, hinterher jemand erklären, dass er, also ich habe den Film auch nur so halb irgendwie auf Sat.1 nur so halb aufmerksam vielleicht mal angeschaut.
Bei mir war es, also The Village, ich weiß gar nicht, mit wem ich es vor kurzem hatte, bei The Village.
M. Night Shyamalan.
Da hatte ich es mit meinem, mit jemand anders hatte ich da drüber. Und zwar bei The Village war ich, also das ist derselbe Regisseur und es war, glaube ich, auch der Film, der nach Sixth Sense kam. Und da ist es wohl so,
dass M. Night Shyamalan.
Genau, und da ist es wohl so, dass die in so einem Dorf wohnen und denken, sie wären wirklich in der mittelalterlichen Zeit und haben da so ganz seltsame Rituale und so weiter. Und irgendwie hat wohl jeder im Kino geschnallt, dass die, also dass es eben nicht so ist, nur ich nicht. Und dann war das so ungefähr wie vorhin, was du gesagt hast, Christian, mit der Frau, die geschrien hat, dass ich wirklich, als dann der Plot kam, ich wirklich die einzige Idiotin war im Kino, die gesagt hat, nein, das gibt's doch nicht. Und voll viele haben sich so umgedreht, so, hä, bist du doof?
Aber ist doch auch schön, weil da hattest du mehr vom Film.
Ja, auf jeden Fall.
Die anderen wussten es alle schon vorher. Hast du The Witch gesehen?
Auch von M. Night Shyamalan?
Nee, aber es ist ein ganz, ganz toller Film. Ich glaube, der ist entweder auf Netflix oder Prime, weiß ich nicht. Ich glaube auf Netflix.
Ist da so eine Frau, die in einem Waisenhaus arbeitet? The Witch?
Nee.
Ach, das... ist es eine Serie?
Der ist ziemlich... Also, der lebt auch wirklich von der Atmosphäre. Das ist auch so, muss irgendwann im Mittelalter sein, also wahrscheinlich noch vor dem 17. Jahrhundert, also vor dem 16. auch wahrscheinlich. Und da lebt halt ja so eine Familie irgendwo am Wald und und dann, also man kann es schwer beschreiben, aber es ist geht auch um eine Transformation zu einer Hexe und so. Und das ist ein ganz, ganz toller Film. Schau dir den mal an. Sehr, sehr atmosphärisch.
Eigentlich, wie gesagt, mag ich überhaupt gar keine Horrorfilme, weil ich meistens langweilig finde. Aber wenn ich dann so Also ich finde zum Beispiel American Horror Story hat immer so was Besonderes. Mhm. Da ist ja immer auch noch so eine Psychokomponente drin.
Ja, ja, voll.
Und oft ist es so, wie heißt denn die arme Frau, die immer bei The Conjuring mitspielen muss? Deren Schwester spielt nämlich auch bei American Horror Story mit. Und die...
Die ältere, meinst du?
Angelo, du bist wieder da, ne?
Ja, ja, sehr gut. Hat funktioniert.
Ja, der Kevin ist gerade kurz auf dem Klo. Das ist eine bisschen ältere, die spielt bei The Conjuring mit. Und die hat zum Beispiel in Bates Motel... Da hat sie mit dem, der, wie heißt er denn, der auch so komische Augen hat.
Cumberbatch?
Der auch diesen autistischen Arzt spielt.
Autistischen Arzt?
Der spielt eben den Norman Bates.
Sigmar Solbach?
Genau. Nee, der...
Dr. Stefan Frank.
Der Arzt, dem die Frauen vertrauen. Bates Motel sagt dir aber was, oder?
Ich, also ja, natürlich von Psycho, aber ich habe die Serie nie gesehen.
Thomas Highmore heißt der. Und Thomas Highmore... Okay. Und da ist sie in diesem Film total gut. Und ansonsten spielt die aber immer in so Billigfilmen mit, wie eben The Conjuring. Und da ist es halt total scheiße. Warum erzähle ich dir das jetzt?
Weil von dem gibt es auch mehrere Teile, ne? Von Conjuring, glaube ich, ne?
Ja.
Ich habe keinen einzigen gesehen.
Das sind alle scheiße. Brauchst gar nicht gucken. Alles scheiße.
Das ist gut.
Mögt ihr jetzt Horrorfilme oder nicht?
Ich auf jeden Fall. Großer Fan.
Nicht alle. Ich kenne viele von den neueren. Das ist ja überhaupt auch klar. Nicht.
Aber warum habt ihr dann horrormäßig gedreht? Weil es Bock gemacht hat.
Warum haben wir das gemacht?
Stell dich eine Frage zur Platte.
Wir haben uns mittags getroffen und die Plattenfirma Glitterhaus hat gesagt, die wollen auf jeden Fall 3 Videos haben und heute Abend ist das Video auf dem Tisch und dann haben wir das halt ziemlich schnell gedreht. Ist eigentlich so zusammengefallen.
Das ist tatsächlich gesagt, aber auch wahr, ja.
Ja, jetzt hast du vorhin gesagt, Christian, ich meine, der Podcast wird jetzt eh nicht sofort ausgestrahlt. Du hast vorhin gesagt, Christian, ihr habt 2 Videos gedreht am Wochenende. Das heißt, Alternative zur Umwelt war schon fertig und I Smoke Me Fat habt ihr gedreht. Soll ich jetzt raten, für was ihr noch was gemacht habt?
Gerne. Ja, bitte.
Die Dinosaurier, bitte.
Ja, da hast du überhaupt nicht recht.
Echt, habe ich mir fast gedacht, deswegen habe ich es auch gesagt. Darf ich nochmal raten?
Ja, klar.
Emily.
Yes.
Ach, siehste, wusste ich doch. Hätte ich auch gemacht. Ja, hätte ich eigentlich als erstes sagen müssen. Und da habt ihr aber natürlich jetzt nicht so Glamrock-mäßig gemacht, ne? Weil das wäre ja langweilig gewesen.
Nee, da haben wir das Eric Prydz Video von Call on Me nachgespielt.
Okay, echt?
Nein. Das haben wir auch, wir haben das Emily-Video auch wieder mit dem Markus Wojaczke gedreht, der auch das Dings gedreht hat, das alternative Video. Und da wird es Szenen geben, bei denen uns die Kinnlade runtergefallen ist, weil wir gedacht haben, das kann nicht wahr sein. Diese Shots glaubt uns kein Mensch. Das sieht aus wie von einem Greenscreen.
Da hat die Natur einfach mitgespielt. Das war
ungelogen.
Wirklich, ohne viel Konzept haben wir uns da so ein bisschen in die Natur begeben und dann kam die Sonne raus und die Vögel sind übers Feld geflogen an den richtigen Momenten. Es war sehr nett.
Das heißt, es ist ein bisschen romantisch?
Hoffentlich.
Auch?
Ja, wir haben noch kein Ergebnis davon gesehen, aber...
Es wäre schon hart scheiße, wenn MTV das Video nicht spielt. Also, muss man schon sagen.
Könntet ihr auf Anhieb sagen, so das letzte richtig, also jetzt außer euren eigenen, das letzte Video, wo ihr euch wirklich gedacht habt, geil.
Auf jeden Fall Paola von der Band Tropen Tropen.
Tropen Tropen? Die kommen mir bekannt vor.
Geil. Ey, zieh dir bitte das Paola-Video rein. Es ist A, musikalische Mischung aus Metronomy und Italo-Pop. Versetzt mich echt so zurück in ich bin 8 Jahre alt und in Südtirol auf dem Gletscher. Und das Video ist einfach fantastisch gemacht. Ich habe einen Ohrwurm gehabt, noch ein Löcher. Mein Hit des Jahres 2021.
Wie heißt der Song?
Paola.
Ach so, ich dachte die, ach so, nee, Quatsch, die Band heißt Tropen, Tropen und Paola. Bei Paola denke ich natürlich sofort an Kurt Felix und seine Paola. Die übrigens, Paola. Die übrigens auch immer sehr gute Songs gemacht hat und gute Songtitel. Ich gebe jetzt mal einfach ein, Paola Felix. Und jetzt gucken wir doch mal, wie der Hit war von Paola Felix. Wisst ihr, wie geil? Pass auf, die Alben von Paola Felix heißen ihre größten Erfolge. Klar.
Geil.
Und meine schönsten Lieder.
Voll geil. Das erinnert mich an meinen Freund Brötchenhustler. Der hat, das ist ein Rapper und der hat sein erstes Album, was er rausgebracht hat, die Klassiker der Legende genannt.
Finde ich geil. Sowas finde ich total geil. Absolut. Aber sie meint es natürlich null ironisch, sondern sie denkt ja, ist wirklich geil. Am Mittwoch nehme ich noch zwei Folgen auf, unter anderem mit der Band Ersatzkopf. Kennt ihr die? Schon mal gehört?
Nein. Noch nie gehört, nee.
Ersatzkopf ist eine Punkband, die ich eigentlich dafür loben wollte, dass sie kein Spotify und so eine Scheiße haben. Spotify, kein Instagram und so eine Scheiße haben. Haben sie jetzt aber doch. Und jetzt lese ich euch mal vor, wie die, also einfach nur anhand der Songtitel und Albentitel hat man schon Bock reinzuhören. Also, die erste Platte von Ersatzkopf heißt Geile EP. Die zweite Platte von Ersatzkopf heißt Doch noch geiler. Die dritte Platte von Ersatzkopf heißt Geil, geil, geil. Die vierte nice. Platte von Ersatzkopf heißt Geil für immer. Und die fünfte Platte von Ersatzkopf heißt Jung, geil und bereit für die Rente. Und die haben halt einfach so geile Songtitel wie Abi mit 4-0, Wohngeld weg für Sky, so richtig, Eis ist zu teuer oder Ausnahmen bestätigen den Pegel, Sunny unfair oder Studium verkackt wegen Kiffen, Glotznet so, ständig am Furzen. Turbostadt sollen mal ganze Sätze machen.
Ich will ein T-Shirt davon. Turbostadt.
Waschen ist überbewertet, Politik ist viel wichtiger und so. Oder Zeche prellen beim Dönermann, Kühlschrank abtauen. Pass auf, ich zeig euch mal das Intro zu Kühlschrank abtauen. Ich hoffe, das geht.
Ich wollte mal fragen, ob man heute Abend mal jemand helfen kann. Ich muss nämlich unbedingt meinen Kühlschrank abtauen, da brauche ich jemanden, der das restliche Flaschenbier mit mir trinkt. Derjenige kann natürlich auch einen Kasten mitbringen. Dann tauchen wir den Kühlschrank halt mal erst ab.
Es ist uns halt so richtig, also man denkt jetzt, es wäre so, ups, man denkt jetzt, es wäre jetzt so stumpfer Assi-Punk. Ist es auch irgendwie. Aber ich glaube, dass
sehr gut.
Aber ich glaube, dass die auch wirklich spielen können. Also man hört schon, dass die jetzt nicht so, also die sind schon über Countess Bathory, sind schon drüber weg, würde ich mal sagen. Ja, und das finde ich halt total geil, wenn sich jemand so einen richtig dummen Namen gibt. So wie zum Beispiel unser Sharping. Ihr wisst selbst nicht, was
das heißt. Wieso ist das dumm?
Ihr wisst selbst nicht, was das heißt. Komm, gib zu, du weißt doch selbst nicht, was das heißt.
Also es ist angelehnt offensichtlich an die alte ZDF-Sendung Unser Charlie.
Ah, klar. Wer kennt's nicht?
Ja. Vielleicht wird es ein Konzept, dass wir uns immer nach irgendwelchen abgewandelten Film- oder Serientiteln nennen. Wahrscheinlich heißt die nächste Platte auch schon.
Es gibt jemanden, der drauf gekommen ist. Auf irgendeinem Blog oder sowas ist jemand drauf.
Bei Neolith.
Ja, genau.
Die nächste Platte heißt wahrscheinlich Das Schwein der Lämmer.
Oder diese Scherpins.
Das Schwein der Lämmer.
Habt ihr sowas geguckt früher? Solche Sachen wie diese Drombuschs oder Ich heirate eine Familie oder halt wirklich Unser Charlie oder OP ruft Dr. Bruckner?
Nee, hab ich alles nicht
geguckt. Sigmar Solbach, Dr. Stefan Frank, ja.
Der Arzt, dem die Frauen vertrauen, heißt es doch,
mit
ne?
dem wunderbaren Roland-Kaiser-Song Alles, was du willst, liegt in deinen Händen.
Stimmt.
Ja,
Roland herrlich. Kaiser ist aber ein cooler Typ, haben wir vor kurzem geklärt, auch hier im Podcast.
Das stimmt, ja.
Ich mochte ganz gern die Dirk Bach Show.
Ja.
Oh ja, die ist auch toll.
Ah,
oh,
stimmt, aber das ist auch nicht wirklich zu vergleichen jetzt mit den anderen Sachen, stimmt. Angelo, ja. Was mochtest du? So eine eigentlich ein bisschen peinliche Serie.
Was gibt's denn da noch für Sendungen?
So im Sinne von die Dirk Bach Show?
Unser Charlie und diese Drombusch, ich kenne das alles nicht.
Schwarzwaldklinik.
Praxis Dr. Bülowbogen.
Nee. Schwarzwaldklinik lief doch in den 80ern, oder?
Ach, oder aber weit in die 90er
ewig
rein.
Lief das.
Ja, es lief ewig.
Die fliegenden Ärzte.
Stimmt.
Also ich habe bestimmt die ersten drei Staffeln von Berlin im Fernsehen gesehen.
Mit Lolle. Da waren alle
Lolle.
Verliebt, ne?
Lolle.
Ja.
Was wäre euer Punkername? Weil Lolle klingt wie so ein Punkername.
Krätze.
Göring.
Stimmt, du hast ja schon. Der Klempner von Notre Dame. Soll ich mal euren Punkernamen googeln? Kann man eingeben. Aber ihr müsst ihn dann noch fragen. Also pass auf, was ist dein Punkername?
André Bär?
Erfahre deinen Punkernamen. So, wie heiße ich als Punk? Pass auf.
Mein Punkername ist Excel, aber wie so eine Excel-Tabelle. Da kommt Kevin, der Excel.
Kevin, Geschlecht, Mann, Frau, egal, was soll ich eingeben?
Egal.
Okay, also.
Offensichtlich.
Kevin, dein Punkername ist Keule.
Kann ich mit leben, Keule finde ich gut.
Und unten drunter steht, sag das auch deinen Freunden.
Naja.
Okay,
Angelo. Keule ist auch eine gängige Übersetzung in Hollywood-Filmen, wenn die auf Deutsch synchronisiert werden, einfach für Dude.
Stimmt. Angelo,
oh ja, stimmt.
Angelo, Mann, Frau, egal?
Egal.
Börek.
Nee. Funny.
Funny mit PF.
Aber nicht funny.
Er steht tatsächlich im Pass.
Also ja, nicht
PF, funny,
sondern funny, ja.
Funny.
Ja, ja.
So wie die Klöße.
Ja, funny. So, Christian, jetzt bist du dran. Mann, Frau, egal?
Natürlich Frau.
Frau Christian. Wie heiße ich als Punk? Schlampi.
Wow. Boah, das ist mit diesem General, was ist mit diesem Generator los? Ey.
So, pass auf, jetzt kriegt Jermaine aber auch noch einen. Jermaine, falls du das hörst.
Schlampi.
Schlampi. Jermaine heißt Aldi.
Wie hieß die? Aldi.
Aldi. Jermaine, ab heute für dich nur noch Aldi.
Aldi.
Ich muss gerade dran denken, wie in dem Fraktus-Film die Frau von dem Regisseur, von dem Dokumentarfilmer hieß. Die hieß irgendwie Claudia, in Anführungsstrichen Lucci.
Lucci, genau.
So dann.
Das fand ich übrigens immer sau witzig bei den Simpsons, wenn der da dumm, hallo, ist hier irgendjemand, der Lass Miranda, denn sie will ja heißt? Ja. Sau witzig. Aber das leitet.
Isolde baden.
Genau. Kevin, das leitet.
Hier gibt es übrigens einen Transport, einen Autoabschleppdienst, der heißt Reinsch. Ich schwöre.
Ah, gibt's hier irgendjemand,
der Reinsch heißt? Bin ich wieder zu leise?
Nein, ich wollte nur sagen, Kevin, also. Das, bringt mich zu einer Frage, die ich extra für dich gemacht habe. Kevin, wenn Christian und Angelo jeweils eine Figur aus den Simpsons wären, welche wären sie und warum?
Ach, Christian wäre auf jeden Fall dieser Typ, der immer in so Boutiquen arbeitet und in feinen Restaurants. Der hat, glaube ich, keinen, doch, der heißt Raoul, aber die meisten Simpsons-Fans nennen ihn den Yes-Man. Das ist dieser Typ, der immer nur sagt, ja! Wisst ihr, wen ich
meine? Oh, das ist der mit dem Schlaganfall, oder?
Ich lerne, genau, als er gefragt wurde, warum er so redet, sagt er, ja, genau.
Christian, ganz ehrlich, nächster Albumtitel für dich, Schlampi Raoul, die lebende Brotzeit.
Ja. Ich google das gerade echt, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass der Raoul heißt. Yes Guy nennen sie ihn. Genau.
Ich wüsste auf jeden Fall, wer Jermaine bei den Simpsons wäre.
Sag mal, ich habe auch
eine Idee. Ich kenne den Namen nicht, da muss mir Kevin jetzt kurz weiterhelfen, aber es ist dieser Typ, der irgendwann mit seinem Sportwagen kommt und sagt, ich muss jetzt nach Stuttgart, um mir die Gruppe Kraftwerk anzusehen.
Ach, das soll ich sein, oder wie?
Nein, nee, das ist Jermaine.
Ach, das ist Jermaine, ach, Entschuldigung. Genau, Baron Herzenberger.
Kevin, du bist offensichtlich Otto, der Busfahrer.
Ich bin offensichtlich Otto, ja. Oder vielleicht auch Dolph. Vielleicht auch Dolph.
Ich glaube, du
bist Otto. Nochmal Dolph.
Der ist der von den Rowdies, der immer so leicht gebückt hinter den anderen herdackelt und immer seine Haare so halb ins Gesicht hängte. Entweder
Jimbo,
Otto oder
Dolph und Nelson und ja.
Und Kearney.
Ja.
Kearney ist der
Skinhead.
Kearney,
genau.
Ja.
Du hast die vor kurzem, während der Pandemie, hast du dir doch mal so ein richtiges Simpsons-Studium gegeben, Kevin, ne?
Ja, stimmt. Ich erfahre gerade, dass der Yes-Typ, also quasi Christian im Simpsons-Universum, auch Mr. Pettigrew genannt wird. Wusste ich auch noch nicht.
Ich dachte, jetzt sagst du Mr. Petting.
Okay, aber vielleicht fällt mir auch für Christian noch was Besseres ein. Also für Angelo, wer könnte Angelo sein? Das ist schwierig, weil Angelo hat so verschiedene Facetten irgendwie, wo man sich so gar nicht auf so einen Charakter einigen könnte.
Aber auf jeden Fall was Abseitiges, nicht jetzt Milhouse oder so, sondern schon was.
Nee, auf keinen Fall Milhouse. Ja. Nee. Boah. Ich gehe gerade irgendwie so, keine Ahnung. Ich war kurz davor zu sagen, der Hummelmann oder irgend sowas.
Senior Dingdong.
Ja, irgendwie sowas, aber
oder Apu, wärst du auch. Könnt Apu, könnte ich mir
auch vorstellen. Ja, aber das trifft alles nicht so auf den Nagel, wie jetzt irgendwie bei den anderen. Das ist halt das Ding. Ja, Senior Team.
Ich wollte gerade sagen, könnt ihr nicht einfach auf dem nächsten Album nur solche Namen nehmen? Einfach nur jedes Lied so einen dummen Namen. Senior Ding Dong, der Yes Guy. Das müsste doch eigentlich gehen, oder? Lizenzmäßig.
Klaro.
Ja, bestimmt. Ich glaube, Lizenz ist da jetzt kein Problem.
Börek, Senior Ding Dong.
Fanny Börek mit seiner neuen Hitsingle Senior Ding Dong.
Genau. Hallo, liebe Freunde. Christian, kannst du das mal bitte einmal sagen mit deiner Radiostimme? Hallo, liebe Freunde. Der gepflegten Unterhaltung.
Hallo, liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung. Ihr hört jetzt Senior Ding Dong mit seinem Superhit Börek.
Oh, geil. Spaß. Ich würd einschalten auf jeden Fall.
Das war's ziemlich gut.
Hast du eigentlich dieses ganz am Ende von eurer Platte? Ist doch so ein Skit drin. Von wo ist das denn? Da sagt irgendwie, und das war Rock'n'Roll.
Ich weiß nicht, ob wir das sagen dürfen. Das, ist
ach so, das war Christian. Sag einfach ja. Sag einfach ja.
Ja, das war ich. Ja.
Das war Christian, ja.
Ja. Okay.
Verzeihung.
Ich möchte meine Antwort voll revidieren, weil Christian ist eigentlich ganz klar Hank Scorpio bei den Simpsons.
Also doch nicht.
Mr. Scorpio. Das ist der Typ in diesem Superdorf da, wo Homer dann hinzieht.
Ah, ja.
Also, wo sie
und Angelo ist der blauhaarige Anwalt, der immer hinter Mr. immer auftaucht, wo irgendjemand irgendwas Komisches macht.
Angelo, die nächste Frage geht an dich. Wenn Kevin eine Käsesorte wäre, welche wäre er und warum?
Ach, da brauche ich ein bisschen Bedenkzeit. Eine Käsesorte. Vielleicht tatsächlich einfach so ein schmackhafter Baby Bell? Oder trete ich dir damit zu nahe? Also irgendwie.
Esst ihr euren Baby Bell eigentlich geschält oder naturell?
Mit dem Wachs?
Mit dem Wachs natürlich. Einmal rein. Mit einem Haps in die.
Ja, einmal rein.
Hat man sich den Labello gespart.
Also solche Fragen könnte ich noch 10 beantworten. Also wenn ich.
Ja, du kannst gerne sagen, was würdest du denn sagen? Also, welche Käsesorte wäre Christian und warum?
Ganz klar, Roquefort. weil Roquefort ist genauso penetrant wie lieblich.
Oh.
Christian, welche Käsesorte wäre Angelo?
Ich fühle mich charmant beleidigt.
Ich liebe Roquefort-Käse, das ist mein Lieblingskäse, aber Angelo. Der ist so.
Ja.
Angelo ist ein schöner Chester. Ja.
Oh, ich glaube, Angelo ist rausgefallen. Er hat gar nicht gehört, dass er ein Chester ist.
Ist er jetzt wieder da?
Nee. Übrigens klang das eben wie, was du gesagt hast, klang so ein bisschen wie ein Simpsons-Zitat. Mein Lieblingszitat von Simpsons ist, dass der Oma auf so einer Party ist und dann zu dem Typ sagt, ihre Frau, immer noch tot, nehme ich an.
Oh je.
Das ist so geil.
Oh Gott.
Oh, das erinnert mich an, ich habe das gerade hier vor mir stehen, ein wunderbares Buch von E.W. Heine, heißt Kinkerlitzchen. Und da gibt es die kürzeste Gespenstergeschichte der Welt. Auf dem Derby in Epsom erschien heute der Earl von Cambridge. Er war in Begleitung seiner Witwe.
Ich glaub, okay, Kevin, ich habe noch eine Frage für dich. Du stirbst? Okay. Wirst zum Geist und in welchem Haus würdest du spuken?
Es kommt darauf an, wie alt bin ich denn? Also wenn ich jetzt morgen sterbe und dann spuken würde, jetzt?
Ja.
Aber ich müsste mich auf eins festlegen, oder wie?
Ja, du musst dich jetzt festlegen.
Ich glaube, wenn ich ein Geist wäre, würde ich, glaube ich, erst mal ein paar Tage brauchen, überhaupt irgendwie das zu realisieren und damit klarzukommen. Und dann würde ich vielleicht einfach auch so wie Vincent Chiavellis Figur in Ghost-Nachricht von Sam einfach so durch die U-Bahn lümmeln und dann auch, keine Ahnung, da kann ich dann vielleicht den Masken verweigern, irgendwie eine verpassen. Und die wundern sich dann, au, woher kam denn das?
Nein, der Hund hat mir in den Fuß gebissen, ich weiß nicht warum.
Ach so, dein Hund hat dir in den Fuß gebissen?
Ja, der spinnt, der kriegt gerade neue Zähne und kaut an allem rum.
Hat aber jetzt gut gepasst, aber Kevin, da du vorhin gesagt hast, ich soll das rausschneiden mit den Maskenverweigerern, wird es jetzt niemand verstehen. Aber ist egal, wer bis hierhin gehört hat, der versteht sowieso nichts mehr. Also von daher ist es eigentlich auch egal. Ja.
Aber willkommen an alle, die noch da sind.
Angelo.
Ja?
Du stirbst jetzt, heute Nacht, kannst in einem Haus rumspuken als Geist. Wo würdest du dich breit machen?
Ich hätte auf jeden Fall sehr gerne eine gute Aussicht, vielleicht aufs Meer. Das würde mir reichen. Also es wäre irgendwie wahnsinnig trostlos in so einer Berliner Mietskaserne oder wo auch immer man sich meistens so aufhält, dann sein unendliches Dasein zu fristen. Von dem her, so einem, könnte eine kleine Hütte sein, aber auf so einem netten Hügel mit Blick übers Meer, vielleicht auf einer griechischen Insel.
Ihr seid ja alle beide total nett. Ich würde sofort denken, wem kann ich auf die Nerven gehen?
Das Problem ist, ja, so habe ich auch gedacht, aber wenn du dich bei Leuten einzeckst, die du nicht leiden kannst, musst du die ja aber trotzdem jeden Tag sehen.
Ja, stimmt. Aber in der U-Bahn ist dann auch scheiße.
Ich würde zu Bruce Willis gehen.
Wieso denn zu Bruce Willis? Ich glaube, du hast letztes Mal schon mal, als wir gesprochen haben, hast du auch schon mal was mit Bruce Willis gesagt. Was findest du gut, Bruce Willis? Ja, da hast du gesagt, worum ging es denn da? Da habe ich dich gefragt.
Da ging es um Eidinger tatsächlich.
Ja, genau. Und dann hast du gesagt, also Bruce Willis zu sein, ist ja schon, also so irgendwie so ein Actionfilm mit Bruce Willis. Da dachte ich mir nur, wie kommt der denn auf Bruce Willis?
Ach so, das ist bestimmt gut. Nee, aber Bruce Willis Sixth Sense natürlich.
Ja, aber das ist doch nicht der prägnante Film von Bruce Willis, oder?
Naja, es geht ja darum, dass er gesehen
aber
wird.
Aber als Geist, als
aber
Geist.
Aber dann fände ich es unterhaltsamer, wenn wir wieder zu Sam Ghost gehen, dann in Whoopi Goldbergs Apartment rumzuhängen. Ich glaube, es ist unterhaltsamer, sich mit der Figur zu unterhalten, weil sie ja dann auch irgendwie mit oder spricht sie nicht mit Sam? Ja.
Ja, genau.
Ja, genau.
Oder
und es ist doch netter, sich dann mit Whoopi Goldberg zu unterhalten, als mit sich von Bruce Willis irgendwie anschweigen zu lassen.
Aber Bruce Willis ist ja der Geist.
Ach so, ja, stimmt.
Also, wo man auch sagen muss, nicht jeder kann ja den Geist sehen in den Filmen. Also Whoopi Goldbergs Figur und Haley Joel Osments Figur in den beiden Filmen, die haben ja so eine besondere Gabe, dass sie die Geister sehen. Mhm, also wenn du jetzt beim Wendler in seiner Villa spuken gehst, ist es keine Garantie, dass der dich auch sieht oder so.
Zumal der wahrscheinlich dann ein paar Wochen später nicht mehr dort wohnt.
Ich nehme alles zurück. Doch, ich würde zum Wendler gehen, da ohne Mist.
Ja. Ich glaube, ich würde mir die Burg von den Kellys vielleicht doch auch aussuchen. Haben die noch überhaupt?
Nee, die haben die nicht mehr. Die haben die nicht mehr.
Ich würde mir die Burg von der Promi-Serie Die Burg aussuchen.
Ich könnte mir auch vorstellen, mich bei Kevin einzunisten, wenn er verspricht, dann wirklich in Dauerschleife die ersten 10 Simpsons-Staffeln laufen zu lassen. Mhm. Dann wäre das wenigstens unterhaltsam.
Aber wohlgemerkt nur die ersten 10. Wie viel gibt's? 24, ne?
Ja, vielleicht sogar noch weniger. Ich bin dann ausgestiegen.
Wie viel es insgesamt gibt?
Ja, Kevin, wie viel gibt's?
Wahrscheinlich schon 33, also die erste ist 89 und seitdem jedes Jahr, also 32, 33.
Doch 24 war es schon im Jahr 2007 oder so.
Mhm. Eben habe ich gerade kurz gedacht, Carlsson vom Dach wäre auch ein Geist, aber ist der ja gar nicht. Weil der ging auch echt immer tierisch auf die Nerven. Er war mit Abstand eine der ekligsten Kinderserienfiguren, oder?
Oh, warum sagen das so viele? Ich finde ihn irgendwie ganz cool.
Nee. Der ist doch voll eklig.
Du findest nee. Ihn cool?
Der weltbeste Klößchenmacher. Der weltbeste Hähnemaler.
Aber ganz ehrlich, ihr habt ja auch, jetzt kommen wir doch wieder zu eurer Platte. Ihr habt doch einen Song, der Kokosnussmann heißt es, glaube ich. Was hat Kokosnussmann? Ja. Und da habe ich mir gedacht, das ist so ein Song, ist ja eigentlich eher wie so ein Werbejingle, so ein bisschen wie Didididid, Charmin oder halt eben Carlsson. Achtung, hier kommt Carlsson. Du hast doch mal so eine Platte gemacht, Kevin, wo du nur, was heißt eine Platte, du hast irgendwie auf YouTube, gab es ein Video von dir, wo du nur Werbespots nachgesungen hast.
Ich habe das neulich zum ersten Mal gefunden und ich bin total geflasht gewesen.
Das gab es auch als EP und die EP hieß Kauf mich und das Artwork war komplett geklaut von der gleichnamigen Toten Hosen-Platte. Das war so eine Mini-EP mit 8 Werbejingles. Ich habe die in einer halben Stunde die Songs gelernt und aufgenommen. Deswegen klingt das alles so super rough und die
klingt perfekt.
Die programmierten Drums und so.
Aber ganz ehrlich, Einfach gut von McDonald ist schon Hammer Song, muss man jetzt mal sagen. Es ist schon eine Kunst, sowas zu machen.
Ja.
Dass wirklich so lang im Kopf bleibt, weil bei Carlsson kam eben so Carlsson, Achtung, hier kommt Carlsson, hatte ich sofort drin. Habt ihr so wirklich mit dem Kokosnussmann versucht, so sowas in die Richtung zu machen? Es könnte für so ein Anime oder so sein. So eine kurze Intro-Sequenz.
Ja, ich glaube, solche Bilder hatten wir schon teilweise im Kopf.
Ich glaube, es war nicht der Versuch, das ist einfach so entstanden, ne?
Nee, aber wenn man das jetzt hört, dann hat man, also mir geht's auch so, der Action Man, der größte Held in der Welt und so weiter, das ist schon,
ja.
Es gab doch früher diese, gibt's bestimmt immer noch, aber so Freundin- und Freundebücher, wo man dann so eintragen musste, Lieblingsfarbe und so weiter. Mhm. Und da hat von einer Freundin von mir, ihre Nichte, hat eingetragen bei Lieblingslied, das Minimallied. Und wir haben uns dann kurz überlegt, was das denn ist. Und zwar war das das Lied der, also dieser Einkaufsgruppe Minimal. Und es war so ein Werbesong. Und es ging, bei Minimal ist die Auswahl riesengroß, komm doch rein. Kauf doch ein. Und das hat sie sich als Kind gedacht. Finde ich gut. Und das hatte ich auch. Ich fand früher als Kind auch so wirklich so Werbesongs richtig, richtig gut.
Ja, aber das kennt ja kaum noch jemand. So Musterhaus, Küchen, Fachgeschäft, die richtigen Küchen, mustergültig ein.
Dumm, dumm. Wisst ihr, wer das komponiert hat?
Wer?
Ohne Scheiß. Wisst ihr? Nee, Stefan Raab.
Musterhaus, Küchen, Fachgeschäft?
Hat Stefan Raab komponiert. So noch
der hat auch das
kurz vor seiner Viva-Zeit.
Für Öltje hat er auch gemacht.
Dieses, ja, dann stehen Sie hier und singen, denn Sie haben Öltje gern. War das, meinst du
genau,
das?
Genau, das hat Raab auch gemacht. Ja. Dieter Bohlen hat damals die Titelmusik für Kerner gemacht. Nicht für die 90er-Jahre-Talkshow, sondern für Kerner, wo er halt irgendwie so berühmte Gäste
hatte. Dani Sahne von, ach so.
Ja, voll, oder, das ist so krass, oder, voll gepackt mit
Zott, Sahne, Joghurt, Sahne, fruchtig, frech und dann... Hinein ins Weekend-Feeling. Und jetzt kommt der beste Part. Lass dich mal gehen. Steig einfach rein. Schalt einfach ab. Genieß den sahnigen Geschmack. Zott ins Weekend-Feeling.
Ist doch super geil.
Den habe ich auch gecovert in dem Video.
Ja?
Das sind echt zwei schräge, so komisch. Ja, das sind so komische Sept- und Sus-Akkorde in dem Track. Ganz, ganz schräge. Was auch
immer das sein mag. Genau, was auch immer das sein mag. Aber es klingt gut.
Sept- und Sus-Akkorde, ne?
Ja, erklär doch
so
mal, Kevin.
Jesus 7. Halt so komische Chord-Diagramme, die man halt an der Gitarre
greift. Christliche Akkorde, Jesus 7.
Jesus 7. Jebus.
Ich weiß aber, was du meinst.
Ihr seid mir für Quatschköpfe. Aber mein Lieblingsjingle, und das habe ich im Christian schon sehr oft gesagt, ist Spiel mit Preziosi, weil einfach nur zwei Sekunden geht und einfach so aufgelöst wird in dieser... Das ist einfach so ein toller Synth-Sound, dieser Di-di-di-di.
Deswegen, aber würdet ihr sowas machen, wenn jemand kommen würde? Ist das eine Aufgabe, die man als Musiker gern annimmt, wenn jemand kommt und sagt, ich habe hier dieses Butterbrot. Erfinden Sie bitte eine Musik dafür, dass Leute dieses Butterbrot kaufen.
Auf jeden Fall.
Ich finde, es wäre sogar sehr erstrebenswert, selbst wenn wir nicht gefragt werden, wirklich ein ganzes Album zu machen mit Werbejingles.
Ja.
Also so ein bisschen das angelehnt
ist total, an das ist so ein bisschen wie meine Angewohnheit. Werbeslogans mir auszudenken für Firmen.
Ja. Ja.
Sag mal
eins. Wie mein Slogan für McDonald's. Hier gibt's die leckeren Burger.
Die lebende Brotzeit. Dieser Slogan wird geliefert. Die lebende Brotzeit.
Oder Bertolli. Geht runter wie Öl.
Ja, das ist gut.
Würde ich kaufen.
Nee, worauf ich hinaus wollte, ist dieses Album von den Residents von 1980 oder so. Und das Album heißt The Commercial Album und es sind 40, 30-sekündige bis 60-sekündige so kurze Songs, die halt auch alle als Jingles funktionieren würden. So eine Platte sollten wir irgendwann mal machen. Das bin ich sogar ernst.
Echt geil.
Müsst ihr auf jeden Fall machen. Wird auch nicht rausgeschnitten.
Ich will nochmal sagen, Christian, du hattest doch mal so einen Song rumgeschickt. Vielleicht sollen wir jetzt den Namen nicht erwähnen, aber da ging es um eine Zeitung.
Um eine Zeitung? Ah, ja, ja, klar.
Ja. Vielleicht sagen wir jetzt nicht, um welche Zeitung, aber...
Ja. Der Text war jetzt auch nicht so radiotauglich, aber...
Nee, überhaupt nicht. Auch überhaupt nicht für irgendwen tauglich, aber der Song war super catchy und ich hatte den...
Der war sehr catchy, ich kann dir den mal schicken bei Gelegenheit. Die Melodie war auf jeden Fall da, 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 da. Aber sehr, sehr catchy und sehr, sehr rockig. Das ist ein richtiger Power-Song.
Dann machen wir jetzt aber wirklich die letzte Frage. Die letzte Frage wird anspruchsvoll. Wen würdet ihr gerne mal zu einem Abendessen treffen, tot oder lebendig? Also nicht, dass ihr die Person tot, dass die kommt und ist tot, sondern die kann jetzt schon...
Das wäre aber ganz geil, dann hätte man zwei Portionen.
Um die Frage zu beantworten, kurz noch mit einer Anekdote. Es gibt einen wunderbaren Film, Exitus Interruptus. Ist ein Horrorfilm und da gibt's eine Szene, da ist eine Frau entführt worden und die muss dann in so einem Spukhaus irgendwie mit dem Entführer zusammenleben und sie sitzen am Essen und sie will aber nicht essen, weil sie mag die Situation nicht, dass sie gefangen ist, und dann wirft sie dieses Frankfurter Würstchen, was sie zu essen bekommen hat, wirft sie einfach weg. Und der Entführer sagt, jetzt ist meine Mutter aber echt sauer. Und die Kamera schwenkt auf die Mutter und die Mutter ist einfach nur so ein Skelett mit einer Perücke auf.
Ey, von wann ist der Film? Weil das klingt mal voll nach der Vorlage.
Anfang der 2000er.
Ah, okay.
Sehr weil schlimm.
Das klingt nämlich voll nach einer Vorlage für Texas von Helga. Als nämlich die Mutter dann so die Perücke verliert. So klingt das. Ja. Weißt du so,
das jetzt eher wie meine Psycho. Mutter ist
echt sauer jetzt.
Stimmt, bei Psycho, ja, richtig. Jetzt ist meine Mutter aber echt sauer. sehr, sehr guter Film, in der Hauptrolle zwei Pornodarstellerinnen.
Ach, sieh an. Na sowas. Ja. Die Schlampi.
Ja.
Ach, Lissi. Du machst deinem Namen alle Ehre.
Aber echt, ey.
Ja.
Also, was ist jetzt mit wem willst du jetzt essen?
mit der toten Mutter aus dem Film Exitus Interruptus.
Okay. Kevin, und du?
Aber nur, wenn es Frankfurter Würstchen gibt.
Kevin, und du?
Boah, mit vielen, aber mir fällt jetzt niemand ein, so ganz, ganz speziell, wie jetzt nur essen gehen. Ich will mir auch überlegen, weiß nicht, oder verbringt man dann den ganzen Abend?
Kommt ganz drauf an, ob's matcht zwischen euch. Und auch wen du triffst.
Also, ja.
Also Joe von Idols wollte Hitler treffen. Ich glaube, der wollte jetzt keinen kompletten Abend mit dem verbringen, könnte ich mir vorstellen.
Hitler tot oder wie?
Nee, er hat gesagt, er würde Hitler gerne mal so richtig in die Augen gucken und mal wissen, was für eine Person es war. Das hätte ihn interessiert.
Songempfehlung an dieser Stelle, der Song Hitler menschlich gesehen von Bernd Begemann. Schöne Grüße.
Einfach.
Wir dürfen uns tot.
Ach, jetzt ist er leider weg. Was ich eben sagen wollte, bist du noch da, Christian?
Ja.
Was ich noch sagen wollte, Bernd Begemann sowieso jeden Song einfach nur vom Titel her. Also schon ohne den
Ich musste
den
da auch vorhin, als du gesagt hast, irgendwelche Liedzeilen, die wir gut finden. Es gibt einen wunderbaren Song, der heißt Wir werden tanzen. Und da singt er irgendwie, sei mir nicht böse, aber ich brauche heute etwas länger, um mich zurechtzumachen im Badezimmer. Und dann kommt die beste Zeile der Welt. Ich will nicht, dass du dich schämst für mich. Finde ich super.
Ja, auf jeden Fall. Kevin, bist du wieder da?
Ja, ich bin.
Jetzt
ich bin
kannst du sagen.
Achso, das hab ich wieder falsch verstanden. Tot oder lebendig. Also man darf sich auch historische Figuren
ja, aussuchen. Genau, so was gemeint. Ja.
Oh, ich muss immer noch hart überlegen. Das ist echt.
Vielleicht war es ja der Angelo schon was.
Spontan fiel mir jetzt sowas ein, aber also letztendlich ist es völlig gleich, solange das Essen gut ist.
was?
Weil da sollte der Fokus liegen. Ansonsten freue ich mich auch immer, wenn ich mit Christian, Jermaine und Kevin essen gehe. Aber vielleicht mit Ginger Baker. Ich glaube, das stelle ich mir sehr aufregend vor.
Ginger Baker, ist das auch eine Pornodarstellerin oder klingt so?
Nein.
Wer ist denn Ginger Baker? Habt ihr jetzt alle aufgelegt?
Ginger Baker ist inzwischen leider verstorbener Jazz- und Rockschlagzeuger. Am meisten bekannt dadurch, dass er bei der Band Cream mitgespielt hat. Später auch mit Fela Kuti und diversen kleinen Jazz-Ensembles Musik gemacht und war auch bei dieser Band Masters of Reality für eine Platte. Ja, legendärer Schlagzeuger, so der Teufelsdrummer oder wie man ihn auch immer genannt hat.
Der Teufelsdrummer.
Ja, der hatte sehr legendär, unberechenbare Persönlichkeit. Hatte auch eine Neigung zu Gewalt, ja. Es gibt einen sehr tollen Film über ihn. Den kannst du dir vielleicht sogar eher, bevor du dir Detroit Rock City anguckst, noch den anschauen. Beware of Mr. Baker.
Ist Ginger sein richtiger Name, weil er ja rote Haare hat? Oder hat er das als Spitzname bekommen?
Ich glaube nicht, dass Ginger sein Geburtsname war, aber ich weiß seinen vollen Namen auch nicht. Peter Edward Baker wahrscheinlich, oder?
Peter Edward Baker, genau. Ja.
Hast du überhaupt einen Lieblingsdrummer, Kevin? Oder du ein Lieblingsbasser?
Ja, wahrscheinlich Jaco Pastorius. Na klar, der war schon sehr, sehr toll. Ah, es gibt so viele tolle Leute, die Bass spielen.
Ich habe letztens auch versucht, eine Liste von 15 Drummern und Drummerinnen zu machen, die für mich irgendwie wichtig sind und die ich gerne mag. Und aber ich konnte mich selbst auf 15 irgendwie nicht so einigen. Also es gibt so ein paar zentrale. Also ganz oben sind Ringo natürlich und Pete Thomas von der alten Elvis Costello Band tatsächlich. Mhm. Das sind so. Also aber jetzt nur rein vom Schlagzeugspiel, also und von dem Flair, den die hatten. Aber da gibt's natürlich noch ganz viele andere Kriterien. Da gibt's auch wieder irgendwie Drummer, die tolle Shows gemacht haben, aber vielleicht recht basic unterwegs waren am was das Drumming angeht. Ich weiß nicht, ist alles relativ. Da gibt's verschiedene Kriterien.
Aber jetzt so richtig neue, dass du jetzt sagst, kam jetzt vor kurzem um die Ecke und hat mich voll umgehauen, wie der oder die Drums spielt.
Also jetzt jemand, der gerade aktuell unterwegs ist.
Zum Beispiel, ja.
Boah, da gibt's einige. Ich finde eigentlich fast alle Leute, die in Deutschland irgendwie Drums in Bands spielen, spielen auf jeden Fall besser als ich. Das ist leider wahr. Aber also rein
Kevin technisch ist nicht mal der beste Drummer in der Band Sharping.
Ja.
Nein, das ist Quatsch.
Ich höre den Kevin immer raus.
Also ja, also
widersprechen vehement.
Also es gibt sehr viele junge Bands, die dann irgendwie Drummer haben, die sind 18, 19 und spielen einfach besser, als ich es irgendwie in 100 Jahren lernen könnte. Natürlich gibt es da Sachen, die mich dann umhauen, aber weiß nicht. Jannis natürlich von Walls and Birds einfach, weil er einfach ein wahnsinnig krasser Ästhet ist. Also er spielt immer genau richtig. Spielt nie zu viel.
Ich fand ja einen ganz tollen Schlagzeuger immer bei der Band Oracles. Wie heißt der noch? Der hat diese Jazz-Sendung auch. Wie hieß denn der Schlagzeuger von den Oracles, der auch so Synchronsprecher ist und so?
Sind die Oracles eine...
Ich bin schon wieder weg, oder?
Nee, du Hallo? Bist da.
Nee.
Bist
da.
Der Niklas Wand, ich habe gerade fünfmal Niklas Wand gesagt.
Toll, ja. Ganz, ganz toller.
Der ist aber auch, ein totales Ass. Der ist auch so Allround-Perkussionist und Noise-Künstler und alles in einem irgendwie. Das geht über so Rock-Schlagzeuger hinaus.
Boah, die Oracles haben einen so geilen Song. Also die haben mehrere geile Songs, aber
ja.
Wie heißt denn das? Das sieht so aus wie ein Mosaik, die Platte. Mhm. Und da finde ich übrigens den Bass total gut auch. Dum, 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 dum. Macht das nämlich immer. Wie heißt denn der Song? Dum, da, 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 da. Ist auf der Bedroom Eyes drauf. Na, 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 na. Thoughts of Love in the Verge of Sleep.
Na, 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 na.
Genau der.
Life.
Life is life.
Das war ein super Song von denen. Boah, das ist zum Beispiel auch so ein Song, oder? Das ist doch der Song aus der Hölle, oder? Aber trotzdem geil.
Also ich finde auf nicht der schlecht. Bedroom Eyes finde ich That Was I finde ich da sehr sehr gut. Der ist so, der erinnert mich immer so sehr an Dreams von Fleetwood Mac.
Christian, was ist denn der oder die beste bassspielende Person aktuell?
Aktuell, boah. Ey, das ist wirklich total schwer.
Kann man das überhaupt als jemand beurteilen, der selbst nicht das Instrument spielt, ob das gut ist oder nicht? Weil zum Beispiel sagen doch jetzt alle, oh hier, Gojira, voll der geile Drummer und so. Was weiß ich doch nicht. Ich kann nur sagen, hört sich geil an. Aber ob das jetzt wirklich geil ist, weiß ich ja gar nicht.
Das ist echt auch immer die Frage, ne, um was es so geht. Also ich kann ja auch irgendjemanden, der Bass spielt, geil finden, wenn das jetzt irgendwie technisch nicht so heftig ist, genauso wie ich aber auch komplett abnerden kann. Ne? Also das ist, hält sich bei mir schon die Waage. Also ich mag echt sehr technisch versierte Bassisten, aber ich mag auch Leute, die einfach songdienlich und auf den Punkt spielen. Ne? Mhm. Und im besten Fall bist du beides. Auch wenn ich die Musik nicht so mag, aber der Typ von der Band Blond, der spielt unglaublich gut Bass.
Der Johann,
ja.
Der spielt wirklich sensationell gut, ja.
Finde ich super.
Jetzt müsste ich jetzt echt mal überlegen, aber krass, dass du das jetzt sagst, weil ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich jetzt auf Johanns Bassspiel geachtet hätte bei den Songs von Blond. Interessant. Mhm.
Also bei den paar Songs, die ich vom Blond im Ohr habe, da ist der Bass schon sehr prägnant. Das ist ja schon auch so funky, sehr stark Funk angehaucht.
Ich denke jetzt gerade an Du und Ich, den letzten Song. Da fällt es mir jetzt nicht so auf. Aber das war jetzt eben kein Scheiß. Ich höre wirklich den Kevin mit seinem Charakter im Schlagzeugspiel immer voll raus. Dass ich immer, das hat irgendwie so.
Ja, voll cool.
Dieses leicht Verspielte, und ich finde, das hebt ihn auch oft, wie soll ich das sagen, so aus dem Genre irgendwie raus. Also wenn der Kevin zum Beispiel Post-Punk spielt, dann klingt es für mich nicht wie jeder andere x-beliebige Post-Punker, sondern da ist so dieser Schelm Kevin irgendwie mit dabei und man hört so dieses, dass er Spaß hat am Spielen. Das höre ich total raus. Find ich
bei den anderen ist es die reine echt Wut. Lieb.
Nee, weil ist echt lieb. Bei anderen ist es so und beim Kevin höre ich so das, was ich auch live bei ihm sehe. So, das, und das macht es dann aus, dass ich sage, es ist ein guter Drummer, so, ne? Aber
ja.
Ich finde, das ist eigentlich ist es eine dumme Frage, die ich euch gestellt habe. Weil das kann man ja eigentlich. Aber auch
keine dumme Frage.
Doch, kann man doch eigentlich gar nicht so wirklich sagen, ob jemand ein guter. Vielleicht kein Angelo, was ist für dich ein guter Gitarrist, wo du jetzt sagen würdest, den oder die finde ich geil, Gitarrist oder Gitarristin?
Also ehrlich gesagt finde ich es auch immer sehr viel interessanter, irgendwie zu schauen, was die Menschen für einen Sound an sich haben, als das jetzt technisch zu beurteilen. Mir fallen viele gute, technisch tolle Gitarristen ein, die mich aber nicht so touchen. Jeff Beck wäre jemand, da mag ich das Spiel insgesamt und ja, den Sound, da ist auch sehr vielseitig und aber boah, super schwierig zu beantworten.
Jetzt brauchen wir noch eine coole Frage, um rauszugehen. Ist jetzt eh niemand mehr dran, außer Jermaine, der wissen will, was haben denn die anderen drei gelabert und was ist mein Punkname?
Ich wäre so neugierig, jetzt müssen wir uns überlegen, was hätte Jermaine gesagt? Was wäre die Frage gewesen, wer sein Lieblingssänger oder Sängerin gerade ist?
Nee, der Jermaine kriegt jetzt eine bessere Frage. Ich suche jetzt eine Frage aus, die ihr im Sinne von Jermaine beantwortet. Also ich stelle okay. Die Frage und ihr tut, als ob ihr Jermaine wärt.
Hey Jermaine, falls du das noch hörst, ich habe dir die 2 Euro von dieser Proberaummiete, glaube ich, im Nachhinein jetzt überwiesen. Ja, siehst du?
Oh gut, ich richte jetzt einen Dauerauftrag ein, just in diesem Moment, ich schwöre.
Ihr dürft jetzt folgende Frage im Sinne von Jermaine beantworten.
Ich soll übrigens noch, dem Jermaine war das noch sehr wichtig, dass wir erwähnen, das hat er noch in unsere Telegram-Gruppe geschrieben, wir sollen unbedingt erwähnen, dass wir im Auftrag des Herrn unterwegs sind.
Oh ja.
Weiß jetzt nicht genau, was er damit meint, aber es hat er geschrieben. Ja.
Und er sagt, wir seien alle Schweizer Höhlenkäse für ihn.
Schweizer Höhlenkäse.
Okay, vielleicht hat er doch zugehört. Keine Ahnung.
So würde ich auch die Musik von Celtic Frost beschreiben.
Ich glaube, man sagt Celtic Frost. Sage ich jetzt einfach nur mal so dumm rein, weil ich es nämlich gerade, ich nämlich auch immer
Nee, das ist mir zu umständlich, ich sag Celtic Frost.
Ich habe nämlich auch immer Celtic Frost gesagt.
Mhm.
Ich bin sowieso aktuell voll im Black Metal Game wieder drin. Und ja, ich habe irgendwas geguckt von Fenris. Ach, ja, was auch niemand gerafft hat.
Fendrich.
Ja. Genau, von Reinhard Fendrich.
Ich lebe der Sport.
Wo ist der Herz, hast wir Bergwerk, Alm vom Austria? Es lebe der Sport. Haben Sie Wien schon bei Nacht gesehen? Fuhr schöner ist es cool. Tränen trocken schnell. Es tut so weh, wenn man verliert. Manchmal denke ich nur an die. Und ich bin ein Negerrand, Madame. Was immer das bedeutet. Das klingt ein bisschen nicht so gut. Okay, pass auf. Ja. Die Ausstiegsfrage im Sinne von Jermaine beantwortet. Mit wem würde Jermaine gerne mal ein Duett singen?
Austrofred.
Oder wahrscheinlich doch der Typ von den Kassierern, irgendwie sowas.
Ja, das wäre jetzt tatsächlich, hatte ich auch im Kopf gerade, auf jeden Fall.
Beide.
Ich glaube, er würde grundsätzlich selten Nein sagen, wenn er die Anfrage bekäme von Leuten.
Mit jedem.
Egal bei was.
Also man muss auch sagen, Jermaine findet grundsätzlich eigentlich fast alles geil, außer die Band Feine Sahne Fischfilet. Das ist so das einzige
Ding. Darf es noch etwas Heroin sein? Natürlich, Sie kennen meine Standardantwort.